And the Oscar Goes To hat so im Jahr 2024 wieder geheissen. Der wichtigste Filmpreis der Welt ist verliehen worden, letztes Wochenende. Und das Filmfenster schaut in der Folge 39 zurück. Alle Details zu den Nominierten, zu den Gewinnern und was wir für Eindrücke hatten von der aktuellen Oscar-Show. Jetzt beim Filmfenster, schaltet ein.
Hallo, herzlich willkommen zur 39. Folge vom Filmfenster. Wie ihr gehört, bin ich zurück. Der Tommy ist wieder am Mikrofon. Und heute zu einem grossen Special, das wir vorhaben, nämlich den aktuellen Oscars 2024, einen Rückblick drauf. Und an anderen Leitungen habe ich den Mephisto. Sally.
Hallo, hallo. Hello. Das ist jetzt auch mein neuer Trademark. Ich habe jetzt rausgefunden, ich sage jetzt immer Hello, Hello.
Okay, so, okay.
Solange ich nicht Hello again fange singen, geht es ja noch. Ja, Oscars heute im 39. Filmfenster. Ich bin gespannt. Bist du aufgeblieben?
Nein, ich konnte das nicht können durchziehen.
Ich habe Highlights nachgeschaut. Das wäre ein bisschen anstrengend gewesen, muss ich sagen.
Genau, das wäre ein bisschen too much gewesen.
Genau.
Ja. Dann legen wir eben, glaube ich, gerade los, oder? Was uns ist aufgefallen in den Reviews, die wir haben gesehen, denke ich, über die ganze Verleihung, über das, was passiert ist, gossipmässig oder auch genau. Sonst, High- und Lowlights, die wir da ein bisschen haben wahrgenommen. Und ich denke, wir schiessen voll rein. Was ist dir da noch so?
Also vielleicht ganz allgemein, ich habe ja, wie gesagt, ich habe es vorher gerade erwähnt, ich bin ja nicht aufgeblieben, weil das geht ja meistens bis um 5 Uhr morgens und rein arbeitstechnisch muss ich etwa dann auf, darum habe ich mir die wichtigsten Szenen nachgeschaut und natürlich die ganzen Gewinner auch noch schnell nachgelesen und eingelesen und so weiter. Man muss vielleicht hier noch allgemein sagen, das ist die 96. Ausgabe der Oscars gewesen. In Los Angeles, also doch schon auch grosse Historie, wie wir wissen. Und ja, wir wissen ja, jedes Jahr gibt es irgendwie an den Oscars irgendwelche Skandale oder Aufreger oder spezielle Situationen, wenn man da zurückdenkt. Man hat ja immer wieder mal etwas gehabt. Der letzte grosse Bock war der Gouverneur vertauscht, glaube
ich. Ja, und der Will Smith, der da noch ein bisschen
dumm. Natürlich der Will Smith, genau. Der hat die fast umgeschlagen, merci fürs Erinnern. Und jetzt ist das also wieder über die Bühne gegangen, der wichtigste Filmpreis der Welt. Und da muss natürlich das Filmfenster etwas drüber sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja so ein bisschen mit nicht wirklich gute Gefühl in die Oscars. Ich denke, das Gewinnen wahrscheinlich grösstenteils eigentlich die ich eigentlich nicht so favorisiere. In verschiedenen Kategorien werden wir dann noch darüber reden. Und ganz allgemein kann ich schon mal vorschätzen, für mich persönlich, für das, was ich so ein bisschen vorgesehen habe in den einzelnen Kategorien, den wichtigsten vor allem auch, bin ich gar nicht so unzufrieden. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie ist bei dir so die Stimmung danach?
Geteilt. Da müssen wir dann wahrscheinlich sein.
Also ich habe nicht gesagt, durchs Band gut. Ich sage einfach, es hat da schon schlechtere Jahre gegeben für meinen Geschmack. So.
Was glaube ich hier raussteht, was wir schon ein bisschen benennen können, ist sicher auch eine gewisse Qualität, die glaube ich auch wieder ein bisschen vorhanden ist. Also denke mir so im allgemeinen Qualität der Filme, die hier präsentiert worden sind und auch die Schauspieler, die sicher, da stimme ich drüber ein. Über die dann gewonnen haben, darüber werden wir uns vielleicht noch ein bisschen tiefer noch einmal unterhalten. Aber gehen wir doch mal zurück auf den Gossip. Was ist da so ein bisschen abgegangen? Was haben wir vorgenommen?
Wir können eigentlich schon ein bisschen ausfädeln, beziehungsweise aus den Themen. Wir sind ja beide so ein bisschen Wrestling-Fans. Du hast vor kurzem Iron Claw präsentiert. Wrestling-Bezug gehabt, gerade in der Dune-Folge, in der letzten. wegen Bautista, Dave Bautista. Und es hat an den Oscar so einen Wrestling-Moment gegeben, ja, für unser Schlusszeichen. Ein nackter Wrestling-Moment. Einer von den berühmtesten Wrestler weltweit eigentlich, oder zumindest von den bekanntesten, ist der John Cena. Er ist ja auch Schauspieler, hat diverse Filme schon gemacht. Und er ist auf die Bühne gekommen und hat den Oscar für die besten Kostüme vergeben. Ganz ohne Kostüm. Das war der Gag eigentlich. Mit dem
Wie Gott ihn schuf.
Wir haben übrigens etwas vorher noch unterschlagen. Wenn ich noch schnell etwas darf sagen, der Jimmy Kimmel war das Jahr wieder Host, der berühmte Night Talker aus Amerika. Das muss man vielleicht noch schnell.
Da werden wir sicher auch noch Erwähnung machen.
Zurück zum John Cena, genau, das hast du auch gesehen.
Cena. Ja. Genau, also das Couvert hat natürlich das Gemäß verdeckt, also wie Gott ihn schuf
mit einem kleinen Vorderhalt. Oh mein Gott, in Amerika, stell dir vor.
Ja, nein, eben, wir sind heute ein bisschen aufgeschlossener, aber natürlich da die Südstaaten einschalten, John Cena ist übrigens ein recht interessanter Charakter. Was dort noch anzumerken ist, finde ich noch, ich weiß nicht, ob du das weißt, also weißt du ja da, was die LGBTQ-Szene angeht, ist das sogar noch zum Teil für Werbespots in Amerika vorgestanden, also sprich Diversity.
Ist John Cena so progressiv? Das habe ich gar nicht gewusst.
Eben, genau, das ist erstaunlich. Das ist
ich weiss, dass er noch rappt, das weiss ich und so. Ja. So ein bisschen, er ist, glaube ich, sehr mit der Afro-American Culture ja, das ist, glaube ich, etwas, wo er auch damit aufgewachsen ist, offenbar. Natürlich immer mit dem amerikanischen Bezug. Das habe ich gewusst, aber dass er LGBTQ so extrem so sehr progressiv ist, habe ich nicht gewusst. Nein.
Mal, also er hat sich ein einspannen.
Ich verfolge ihn natürlich auch nicht mehr so stark, außer das, was er filmisch allenfalls noch macht. Als Wrestler eigentlich nicht mehr stark, muss ich sagen.
Ja. Genau, aber das ist mir einfach eben im Internet aufgefallen, da so einen Trailer gesehen, Love has no labels. Und das ist so etwas, was sich mit Kultur und Liebe und so Sachen auseinandersetzt. Das ist eine Plattform auf YouTube, was da Videos dazu gibt. Und dort kommt eben der Cena und hat so einen Talk über Diversity. Und das hat sogar mich, weil er ist ja wirklich eben der stählende Typ, hat mir unschwer gesehen, wo er nackt ist, noch stählender aus. Also,
ich muss jetzt dem Ganzen ein bisschen sauber nehmen. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Die Amerikaner haben natürlich immer Angst vor so Skandal, siehe Super Bowl-Auftritt von der Janet Jackson, vielleicht mal sich noch jemand erinnern.
Genau.
Wegen dem Busenblitzer, wegen dem berühmten.
Ja, ja.
Und die Amerikaner haben immer Angst vor so Situationen, weil da sehen wir wieder mal die Ambivalenz, die grösste Pornoindustrie der Welt und gleichzeitig, wenn irgendwo etwas Nacktheit im Fernsehen ist, im Nationalen noch mit grosser Bühne, dann wird es schwierig. Aber item, es ist ja jetzt nicht eine Gesellschaftsdiskussion, auf was das ja raus wollen. Man hat ja jetzt offenbar über Backstage-Fotos und so ein bisschen herausgefunden, dass das ja nicht alles so echt war, sondern zum Teil ein bisschen Suit im Lendenbereich, also der Oberkörper und der grösste Teil vom Unterkörper. Und die Übergänge waren auch so mit einem speziellen Suit geschminkt. Das heisst, ich nehme an, auch nicht nur, weil jetzt der John Cena... Ja, einfach auch nicht nur, weil der John Cena gesagt hat, ich will jetzt da nicht irgendwie mein Schnäbi präsentieren, sondern ich denke, auch wegen dem Aspekt, wenn jetzt er stolpert oder so, und dann hast du wieder den nationalen Skandal und ja, yes, es geht. Das ist halt im amerikanischen Fernsehen so. Also, da hat man sicher eingebaut. Aber vielleicht zum sehr Inhalt. Lustig. Es war lustig gewesen, es hat gepasst. Sozusagen der Gag, finde ich jetzt, Kostüm ohne Kostüm hat eigentlich gut funktioniert. Er hat so charmant präsentiert, übrigens neue Birkenstöcke.
Genau, weil er dann so eine Stola hat bekommen, so ein bisschen mit dem Wand in, oder? Genau, also... Das war sicher auch mal ein Highlight gewesen. Etwas anderes, das ist jetzt, gehört jetzt vielleicht ein bisschen mehr in eine andere Kategorie, ist das gewesen, mit so gewissen Präsentationen von der Hauptkategorie, ist das aufgefallen, wo dort der Hauptbürger war. Aber da hat es ja eine Korrektur gegeben, bezüglich dem. Dass dort der Versprecher eigentlich auch Volt ist, also respektive, es war kein Fehler gewesen von der Kategorieverlesung vom besten Film.
Der Al Pacino.
Der Pacino, sorry, jetzt habe ich es fast umgeschlagen. Genau das mit dem Pacino, das ist, dort hast du ja gemerkt, dass er die Vorkategorien von den besten Filmen gar nicht abgelesen hat, oder?
Nein, er ist eigentlich auf die Bühne, so ein bisschen holprig. Und hat einfach das Kuvert aufgemacht und hat gesagt, ja, der beste Film ist, wir sagen es jetzt noch nicht, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, aber die meisten werden es wissen. Aber wir gehen dann auch noch darauf ein.
Ja. Ja, und das ist noch etwas gesehen, das habe ich jetzt im Nachgang nämlich gelesen, das ist gar nicht so ein grosser Ring drum gesehen, weil man das scheinbar abgemacht hat mit der Academy, dass er die Filme gar nicht ablässt und vorher noch einmal
erwähnt. Also was erwähnt, ich noch gehört habe, beziehungsweise gelesen habe, ist, dass es ja oft bei den Oscars den Vorwurf gibt, die Show ist zu lang fertig, es hat kein gutes Pacing drin, es ist einfach zu viel von allem. Ob es auch wegen dem zum Schluss, dass man so ein bisschen, sag jetzt mal, den Turbo gezündet hat, oder? Aber er hat auch ein bisschen tatterig gewirkt, muss man sagen.
Ja, er war fast wie ein bisschen besoffen gewesen. das hat mich auch noch ein bisschen irritiert. Und jetzt los, aber er ist
auch nicht mehr der Jüngste.
Vielleicht hat er halt gleich ein, zwei Champions mehr gehabt, aber das von wegen dem, das ist
eigentlich... Ja, ich weiss natürlich auch nicht, wie sich Beta-Blocker und Champions gut finden.
Ja, nein, Pacino war ja ein grosser Star und er in Ehren, also muss man sagen, kann man sicher
nein, abgesehen davon, natürlich eine grossartige Schauspielerlegende, die da hat für die beste Kategorie präsentieren. Ich glaube, kann man in einem Atemzug auch mit seinem kongenialen Partner, Anführungs- und Schlusszeichen, mit dem Robert De Niro nennen, so aus der gleichen Ära. Und ja, also es war schon ein bisschen ein komischer Auftritt gewesen, irgendwie für die Hauptkategorie, auch so schnell und ja, ich weiß nicht, wie ist das bei dir angekommen?
Ja, nein, es hat schon ein bisschen abgehandelt gewirkt. Wie du hast gesagt, das Pacing hat man relativ dicht behalten, um nicht eine Überlänge zu erzeugen, weil anscheinend, und das habe ich jetzt eben noch gerade nachgelesen, wegen der Quoten, die Quoten waren auf einem Vierjahreshoch gesehen, also das sind jetzt nach 4 Jahren die höchsten Einschaltquoten wieder gesehen in Amerika. Also so in der Show waren es 19,5 Millionen und dann in der Schlusskategorie-Ablesung auf ABC waren es dann 21,9 Millionen, die haben eingeschaltet. Also eigentlich wieder so ein bisschen back, sie sind ein bisschen zurückgekommen wieder mit der Show, anscheinend von der Einschaltquote. Das zeugt auch ein bisschen wieder von mehr, wenn es jetzt natürlich filmischem Interesse, Oscar-Interesse, so, ja, ein Mini-Revival auch. Also, von dem her ist nicht das gelungen, anscheinend. Genau.
Was haben wir noch für Aufreger gehabt? Oder
ja, Aufreger nicht. Geschichte. Ich glaube, es ist einfach der Ryan Gosling, oder ihm sein Auftritt als Ken.
Ja, und also, ich habe es foreshadowed. Hier beim Filmfenster. Okay. Weil ich habe nämlich gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, dass in einem so feministischen Film ich eigentlich die Szene, wo er eben im Film die Musik-Performance hat, dass ich jetzt eine von den besten Szenen gefunden habe, es tut mir wahnsinnig leid, und dort ausgerechnet der Mann im Mittelpunkt steht. Und genau das ist jetzt als Live-Auftritt durchgeführt worden.
Ja.
Das finde ich recht eine coole Idee.
Es ist cool gewesen, ich meine, so in diesem pinken Anzug, und dann ist da irgendwo noch so ein Guns N' Roses Slash rum, der dort noch begleitet auf der Gitarre. Aber einfach so progressiv dargeboten, kann man sagen, oder? Jetzt nicht Stereotypen-Männerbild, sondern halt wirklich so der Kerntyp, aber einfach ein progressiver Mann, der sich auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, mutiger bewegt und keine Ahnung, einfach auch ein bisschen lustig. Aber dass er gut performen kann, der Gosling, das ist wirklich extrem.
Und vor allem auch vor Live-Publikum, oder? Also das ist
ja schon noch.
Das ist ja der Live-Aufnahme. Also, das ist nicht wie beim Film, wo du 20 Takes kannst machen, oder? Das musst du dann sitzen, oder?
Ja, und du musst ja dann auch noch singen. Also sprich, er hat ja das gut performt. Also ja, das ist wirklich.
Mensch, es war live gewesen. Oder Playback.
Das ist natürlich immer schwierig zu sagen.
Gell? Ich denke, darum, für so eine durchgestylte Show, ich könnte mir jetzt schon noch vorstellen, dass es Playback war. Einfach aus Sicherheitsgründen,
dass
es gut rüberkommt.
Aber einfach rein oder, von dem, was er kann, von den Skills, vom Performen, vom Lied und alles. Dass es ja auch singt in dem Sinn. Also,
ja,
ich habe schon das Gefühl, das braucht schon etwas. Weil andererseits Schauspieler und Sänger sind immer zwei Paar Schuhe. Aber ja, es gibt ja viele Schauspieler, die ohne ein gewisses sekundäres Talent haben, sei es instrumental oder gesanglich oder so. Das richtig, ist im Gucken dort. Ich finde, das ist so ein nice Touch gewesen, ja.
Absolut.
Wie hast du es mit dem Jimmy Kimmel?
Ja, das ist ja perfekte Überlegung. Ja. Ich wollte genau das jetzt ansprechen. ein Host von einer Oscar-Verleihung ist immer etwas Wichtiges, finde ich. Für meinen Geschmack, und das ist wieder mein subjektives Empfinden, bester Host aller Zeiten grundsätzlich für so Awardshows ist für mich immer der Ricky Gervais gewesen, weil er einfach sehr, sehr böse war, sehr, sehr satirisch, sehr, sehr direkt, was ja zu seinem Künstler-Dasein passt, selbstverständlich. Und man hat sich natürlich dort immer jemand auf die Bühne geholt, wo man nie gewusst, wie endet das.
Und ob es gut oder zu fest.
Ja, er hat ja wirklich, also ja, ich wollte jetzt nicht zu fest ablenken vom Jimmy Kimmel, aber man muss das schon erwähnen, für mich von den letzten 20, 30 Jahren, an Awardshows, er hat ja die Golden Globes mal gehostet, der Ricky Gervais. Also ich glaube sogar mehr als einer, ist es richtig im Kopf. Und ich finde einfach, das braucht so, dass jemand dort oben steht und dieser Schauspielergarde, der so ihre Blase lebt, wo ja der Gervais immer sagt, oder? Ja. Ein bisschen den Spiegel vorhat. Und für mich ist der Kimmel gut, solid. Er macht solid. Die Gags haben bis auf wenige Ausnahmen einigermaßen gesessen für mich jetzt, was ich auch in der Retrospektive habe gesehen. Die wichtigsten Ausschnitte habe ich ja noch nachgeschaut. Aber er ist mir einfach schon noch ein bisschen zu lieblich. Ich finde, das braucht gut. So eine Show, ein bisschen Pfeffer drin. Weißt?
Ja, ich denke, kleine Roasts hat er ja gehabt. Ich glaube, Robert Downey Jr. habe ich einen Ausschnitt gesehen, wo er ein bisschen geroastet hat, wo er ein bisschen hochgenommen hat, wegen seinen Rollen, die er zum Teil hatte. Und so. Also er hat schon ein bisschen probiert. Aber wie du sagst, halt auf einen so ein bisschen, ja, Blut, was würde man sagen, gesittete Art vielleicht. Aber er hat... Ich denke, jetzt vor allem vom Speech her ist er sicher routiniert. Also jetzt vom Reden, vom Pacing, von dem, was er auch ausstrahlt. Also, weißt, er ist, glaube ich, auch so ein Typ, der hat ja da die politische Seite immer in den Oscars, die sind auch nicht zu gering gewesen, hat mich auch gedacht. Also da ist ja wirklich der Seitenhieb gegen Donald Trump kommt, so, dass es eigentlich schon fast Bedtime ist hier für... Trump und so. Also es sind Seitenhiebe, wo ja Hollywood halt, weil sie ja eher progressiv eingestellt sind, natürlich machen. Das ist ja auch nicht ungewagt, weil Oscars schauen natürlich auch weniger progressive Leute und sie machen es halt gleich gäng wieder. Also das merkst du ja halt schon, das Understatement, das der Jimmy Kimmel in sich trägt, hat er dort auch ein bisschen verklickert. Also, dass er jetzt nicht ein Trump-Fan ist, hat er war, er hat immer wieder eine Bühne geboten, aber das hat man gewusst. Das
stimmt.
Absolut. Und darum, er ist ein guter Talkmaster, aber jetzt, wie du sagst, immer bei den Oscars. Aber ich glaube, sie brauchen auch etwas Stabiles. Also Experimente sind natürlich dann immer schwierig, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, jemand komplett Neues würdest einholen würdest. Dann würdest du natürlich nicht wissen, ob es so verhält, ja. Genau. Das, was ich eigentlich auch noch erwähnen wollte, jetzt abgesehen von der Nomination, ist eben das politische Statement, das ich noch eingeflochten habe. Ist ja schon noch krass, dass sie da auch so gewisse, sie haben ja so Buttons gedreht. Ich weiß nicht, ob du es mit hast bekommen, so rote Buttons, haben gewisse Schauspiel gedreht. Wegen dem Gaza-Waffenstillstand, oder? Das ist jetzt sehr politisch halt, das gehört halt auch in die Welt von Kultur und so ein bisschen rein. Und das ist doch ein Statement halt für den Frieden auch gesehen, oder hat man diverse so Speeches oder eben Sachen gemerkt in den Oscars, wo man doch auch ein bisschen wollte auf Gaza, Ukraine, auf aktuelle Konflikte eingehen, weil es halt gleich, ja, da kann man sich jetzt darüber streiten, muss es in einer Show, wo Film und so drinnen ist, aber es hat halt eine Strahlkraft, oder? Absolut. Ich weiß nicht, wie stehst du zu dem, dass man Statements abgibt?
Ja, ich finde halt immer, ich muss halt auch wieder hier nochmal Bezug nehmen auf Ricky Gervais, oder? Der hat das mal in einem Interview gesagt, da haben sie noch oft das angesprochen und ich tue das eigentlich auch ein bisschen vertreten. Ich weiss, dass die Oscars immer für das benutzt werden. Man denke zurück zum Beispiel auch an die Dankesrede von Joaquin Phoenix, wenn ich nochmal daran erinnere, was sich sehr stark für Veganismus einsetzt. Das ist ein sehr polarisierendes Thema. Das ist
ein sozialpolitisches Thema.
Genau, ja, aber auch andere politische Themen, die auch immer bei Dankesreden. Es ist einfach für mich so ein bisschen... Wirkung, weißt, ist so ein bisschen für mich in Frage gestellt. Aber da, ich denke mal, es schaut ein grosses Publikum zu.
Voilà.
Die Leute stehen im Fokus, die Leute haben eine grosse Wirkung im Sinn von Leuten, die zu ihnen raufschauen, die sie verehren, im extremsten Fall und natürlich auch noch wirklich anhimmeln. Und das am Ende des Tages soll man die Plattform nutzen für gute und positive Botschaften in doch nicht in so einfachen Zeiten mit sehr vielen Konflikten, die wir haben, Nahen Osten, Ukraine etc. Das sind alles Themen, die sich übrigens zum Teil übrigens auch in den Filmen widerspiegeln. Da werden
da
wir ja dann
drauf kommen.
Und das ist okay. Das finde ich okay. Ich bin einfach der Meinung, um jetzt die Brücke zu schlagen zu den Filmen, die Politik sollte dann nicht die Qualität der Produktionen zu fest überlappen. Also es sollte schon Gewinnerinnen, Gewinner oder Produktionen sollten schon wegen der Qualität verdient auch ausgezeichnet werden und nicht nur für ein politisches Statement. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich plädiere dort eher auch für Qualität und
gut,
aber denke, wenn beides natürlich zusammenkommt, umso besser. Eben. Also da habe ich gar nichts dagegen. Also das ist absolut, da bin ich der Letzte, der etwas dagegen sagt. Aber wenn man klar merkt, dass es politisch wird, und das haben wir auch im letzten Oscar-Talk auch schon ein bisschen thematisiert, es ist halt immer so ein bisschen eine Gratwanderung, oder? Und das ist nicht gegen die Produktionen, gegen die Schauspielerinnen und Schauspieler, ganz im Gegenteil, die haben alles gemacht für ihren Film, für ihre Doc, für was auch immer, für ihre Kategorie etc. Aber am Ende des Tages darf das nicht zu viel eine Rolle spielen, weil es ist Kunst. Kunst ist vielseitig, die kann politisch sein, die kann unpolitisch sein und die Filmkunst insbesondere kann Statements haben, muss aber nicht, aber am Ende des Tages hat die Qualität und der Inhalt und alles so im Vordergrund stehen. Für mich.
Also ich gebe vielleicht dir da siehst du es anders. Nein, also ich gebe dir da größtenteils sicher auch recht, nicht, dass wir jetzt da Kakophonie machen, aber ich denke einfach, was ich ein bisschen vielleicht abweiche, ist, dass natürlich auch eben, wie du sagst, die Strahlkraft und vielleicht zum Teil die Wichtigkeit von so filmischen Werken, wo Millionen Leute erreichen, halt gleich eben wichtig sein und dass halt die Leute, die das produzieren, auch immer sehr interessiert sind halt an der Gesellschaft und wo geht es her mit uns, oder? Also das kann man nicht ganz entkoppeln, weil das ist immer bei Art, Kunst oder Filmkunst in dem Fall halt verwoben, oder? Dass man sagt, hey, wir wollen etwas zeigen, was wichtig ist, mal was weniger wichtig natürlich. Aber jetzt gerade bei den Oscars hat man gemerkt, es sind viele Thematiken hier reingewoben worden in den Kategorien, die weltpolitisch sind, die wichtig sind, die auch zum Teil, nicht alles, aber auch wertvoll sind, die eine gewisse Tiefe haben. Und darum finde ich, eben, darf man vielleicht auch, eben wie du sagst, nicht, dass es einfach die Qualität in den Hintergrund stellt und sagt, jetzt müssen wir einfach irgendetwas sagen oder Statements hineinweben. Aber
ja, es ist vor allem von der Academy in der Vergangenheit, oder rede ich nicht von diesem Jahr, jetzt im Speziellen, auch ein bisschen selbstentlarvend gewesen, oder? Dass man so ein bisschen gemerkt hat, man hat die Diversität, insbesondere im Land, wo mit der afroamerikanischen Kultur viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, und hat man plötzlich 180-Grad-Wende gemacht und hat und versucht, das extrem zu pushen, oder?
Gut, wobei, es ist ja nicht erlaubt,
aber
weißt, die neue
30,
Richtung,
Profession. Ja, ich weiss, aber die vorherigen 30 Jahre, solange niemand gross irgendwie Statements hat abgegeben, hat es die Academy auch nicht so richtig interessiert. Und das war manchmal ein bisschen doppelmoralistisch, finde ich. Nicht immer, manchmal muss ich sagen, es waren so wichtige Statements, gewesen, wo man wirklich auch dahinter stehen kann. Und manchmal hat es so ein bisschen für mich so ein bisschen einen faden Beigeschmack gehabt, sagen wir es so.
Gut. Ja, das stimmt. Und noch einmal auf Jimmy Kimmel zurück, wenn wir noch gerade in den Themen sind, die aufgeploppt sind, hat ja der Kimmel bezüglich dem Streik ja auch noch ein Statement abgegeben auf der Bühne, dass man eben auch die Wertschätzung gegenüber den anderen, die da Praxis, die wir schaffieren, Podcast-Sachen aufmachen und den Leuten zu helfen, gehen Stages aufbauen und eben auch den Writers, die das Ganze schreiben und so. Also es ist ja immer ein Streik gegangen, oder? Dass die Leute unzufrieden sind in der Branche, ganz breit gefächert, das Land, Leute, allgemein, alles. Es war ja die Aufruhr gewesen. Und er hat ja dort eben Teil von diesen Leuten auf die Bühne gebeten, die im Hintergrund agieren, dass die auch gesehen werden von der Academy. Also, dass man sagt, hey, Schauspieler, hören, das habe ich schön gefunden. Das hat man,
ich
kann man jetzt auch in Frage stellen. Also, kann man auch sagen,
zum Beispiel sehr gut, ja. Das
ja,
kann ich sehr gut dahinter stehen, ja.
Oder einfach, weil so viele Tausende, wenn nicht sogar 10'000 Menschen in Hollywood so viel täglich schuften, zu eigentlich relativ bescheidenen Löhnen, darum die Tarifverhandlungen
sehr
in ganz Hollywood über alles.
Teil, ja.
Genau, aber dass die auch gesehen werden, auch von den Schauspielern. Und das Statement habe ich jetzt an der Academy, das ist auch ein klarer Wertvoll gewesen, aber auch nötig. Sie haben müssen mal so eine Anerkennung von den Leuten im Hintergrund, wo all die
Arbeit... Ja, es ist vor allem auch ein kleiner Reality-Check für die überbezahlten, zum Teil sehr überbezahlten Schauspieler, die einfach auch ein bisschen müssen wieder mal merken. Vielleicht haben sie so eine halbe Stunde nach der Show auch vergessen, sei es drum, aber dass sie wieder mal merken, hey, ohne all die hunderten Leute in diesen Produktionen, können die auch nicht so auf der Leinwand brillieren, wie ich das mache. Weil die alle diese Leute braucht für die Produktion, weil sonst kommt die Produktion gar nicht stand. Und die arbeiten zum Teil, wie du richtig gesagt hast, für absolute Minimallöhne. Und gleichzeitig hat der Ryan Gosling dann irgendwie 20 Millionen für einen Film bekommen. Oder? Und das sind einfach Verhältnisse, wo man einfach auch muss mal wieder gegen raus kommunizieren, dass eigentlich die vor allem von diesem Streik in Mitleidenschaft gezogen worden sind, nicht die grossen Topshots von Hollywood waren, sondern die grosse Gilde hinten dran. Oder?
Mm-hmm.
Ja. Und das war ein gutes Statement gewesen, ja. Absolut bin ich bei dir, ja.
Mm-hmm. Ja, glaube
ich. Du, wir haben noch einen kleinen Schweizer Bezug.
Mm-hmm.
Bei den Schweizer hat ja dem Roger Federer sein Auftritt noch etwas zu reden gegeben. Mit der Mirka, die sind auch über einen roten Teppich. Hast du das mitbekommen?
Nur mal am Rand.
Aber so. Das habe ich auch wieder speziell gefunden. Nach dem Motto: ein Filmverleih und die Schweizer schreiben wieder am liebsten über ihren Tennisstar. Oder Ex-Tennisstar, muss man hier sagen. Aber ja, der Roger ist schon noch
waren dabei. Gewesen,
mit seiner Frau. vom Roger gehen wir jetzt zu denen, die wirklich Schauspieler und nicht komische Werbeclips für Top of Switzerland machen. Entsprechend wollen wir uns mal diesen Kategorien annähern und gehen durch die wichtigsten durch und besprechen doch kurz die Gewinnerinnen und Gewinner und was wir davon halten. Oder wie siehst du es?
Ich denke es. Wir fangen da gerade mal an. Teil werden wir sicher im Schnellzug machen und andere werden wir sicher tiefgehender besprechen und vielleicht auch kontroverser. Wer weiß, wir wissen es noch nicht voneinander, was wir da für Meinungen uns gebildet haben. Von dem her, ja, legen wir mal los. Ich glaube, der eine Oscar, den ich gerade gesehen habe auf der Liste, ist da Writing for an Original Screenplay. Mhm. Also Adaption im Screenplay, wo der Gewinner Anatomy of a Fall ist. Habe ich leider noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du den hast gesehen.
Ich habe ihn gesehen, ja.
Du hast ihn gesehen?
Ich habe ihn gesehen, ja.
Okay. Ja.
L'Anatomie
ja.
Der Wonski hat sehr viel schon darüber gesagt. Du gerne die Folge noch reinlassen. Hier natürlich auch wieder Sandra Höller, wo wir schon sehr viel haben, darüber über sie gesagt, steht unter anderem im Mittelpunkt und brilliert in diesem Film. Ist so eine Mischung aus Beziehungsdrama und Krimidrama. Aber es ist wirklich, also ich muss auch sagen, screenplay-mässig nicht unverdient. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen darüber reden, hat ja da müssen antreten gegen The Holdovers, Maestro, May, December und Past Lives. Vielleicht hier muss man wirklich sagen, also da schaue ich jetzt auch ein bisschen zu dir,
ja,
du, wo ja doch Past Lives wahnsinnige, abgesehen davon, ich will es nicht schlecht reden, aber Past Lives ist glaube schon eines von unseren Film-Highlights gewesen, oder? Bist du jetzt enttäuscht, dass er jetzt zum Beispiel in dieser Kategorie rein jetzt drei Buchtechnisch nicht oben raus schwingt?
Also ich bin enttäuscht, dass der Film eigentlich gar keinen Oscar hat bekommen, wenn wir es gerade vorweg
Ja.
nehmen. Also es ist wirklich für mich Past Lives, ist ja mein Film vom letzten Jahr gewesen eigentlich. Und ich habe da wirklich in jeder Form genossen. Hat er auch hier noch einmal extremst weiterempfehlen. Ist ein sehr catchy Film und so. Das Drama, Beziehungsdrama, Liebe, Liebesfilm, Hashtag. Ja, das stimmt. Das enttäuscht schon ein bisschen weit. Klar, aber ich habe ihn ja vorne gesehen. Ich kann die Konkurrenz nicht ganz objektiv hier beurteilen. Aber Past Lives ist halt schon ein starkes Stück gewesen. Und dass er jetzt da so ein bisschen leer ausgeht im Allgemeinen, finde ich halt schon schade. Aber that's it. Ich meine, dieser Konkurrenz muss man sich stellen. Und das wird ja durch die Academy Members nennen, in dem Sinn, in der mehrheitsfähigen Sache entschieden. Also darum, ja.
Also ja, jetzt, wenn wir jetzt wirklich, wir sind in Kategorie 3 Buch und wenn man jetzt drei Bücher miteinander vergleicht, sind das sicher in denen,
Writing, ja.
bei dieser Kategorie sind das eigentlich schon die Favoriten gewesen. Ich kann mit beiden leben. Ich finde es beides gute Filme. Ja, ich bin bei dir, Past Lives hat mir jetzt als Gesamtwerk sicher noch ein bisschen besser gefallen.
Es ist natürlich eben, die Frage ist immer eben die Adaption, oder wo dann die
Ja.
Interpretation vom Film ist.
Ja.
Und das geht es dann mit dem Screenplay in
Richtig.
Verknüpfung mit dem Writing.
Genau.
Aber eben, wir gehen, glaube ich, mal noch weiter. Da gibt es ja dann noch einiges, adaptierte Screenplay nennen,
Genau.
noch ein bisschen mehr offen ist. Dort haben wir den Gewinner von American Fiction. Habe ich leider auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Da hat ja der
Aber dort ist.
Moski ist der große Fan von dem Film. Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen.
Hingegen die nominierten Barbie, Oppenheimer, Poor Things und Zone of Interest hat die dann
Ja.
alle gesehen und das sind ja starke Stücke. Also da denke ich mal, muss American Fiction schon ein extrem starkes adaptiertes Screenplay haben. Ja, müssen wir ihm gönnen, glaube ich, vielleicht. Ich denke es.
Ja, ich glaube, das ist eine Produktion, die es verdient hat. Werden wir vielleicht im Nachhinein auch noch hören, wie das der Moski beurteilt, wenn er vielleicht auch noch mal etwas dazu sagen könnte. Weil er also, glaube, der Film sehr geschätzt hat, so wie ich das rausgespürt habe. Und beim Rest muss man sagen, ich glaube, in dieser Kategorie verdient der Gewinner.
Und jetzt kommen wir zum Amüsement, wo
Ja,
uns beide,
Moment, Moment, halt,
Mann,
halt,
Achtung,
halt.
Achtung.
Ich mache jetzt spontanen Vorschlag. Ich werde das überspringen und ich werde das Ganze am Schluss bringen.
Au, du warst die Kategorie, also gut.
Ja.
Wir tun es als Bugge, als Kirsche auf dem Kuchen.
Wir machen das als Schlusspointe.
Also. Das ist fair enough.
Bist du mit dem einverstanden? Weil wir haben, glaube ich,
Das.
beide dort etwas dazu zu sagen. Auch
Oh ja,
persönlich, oder?
oh. Das geht vielleicht sogar noch ein
Also.
bisschen weiter, als wir hier in den
Wir
Oscars.
überspringen in dem Fall eine
Also die gewisse
Kategorie.
Kategorie.
Und dann
Also
gehen
los,
wir
wir gehen
zu
zum
etwas
Sound.
ganz, wir gehen zum Sound. Etwas ganz Wichtiges. Ja, also da muss man
Sound.
ganz. Ich schaue zu dir. Du hast den Film gesehen,
Ja,
der gewonnen
ja.
hat. Ich tue darauf
Ich
hinweisen,
bin
für
drin.
mich eigentlich klar gewesen, wer da muss gewinnen. Oder willst du etwas, wenn wir noch schnell sagen, bei den Nominierten, The Zone of Interest, The Creator, Maestro, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 2 und Oppenheimer. Und das ist
Und
also
wohne?
gewonnen hat Tommy.
Zone of Interest.
Zone of Interest, genau.
Und ich sage, das ist wirklich, das ist hohe Schule. Das ist mein Statement hier dazu.
Ja.
Zone of Interest hat es in Perfektion fast umgesetzt. Das habe ich selber, und ich habe viele Filme gesehen, das ist wirklich verdient. Im Kino ist ja grausig. Hart mit dem Film ist beispiellos. Also ich habe wirklich das Gefühl, Filmstudenten werden sich da noch etliche Mal herhocken. Das hat man so mal in anderen Foren schon erwähnt. Und werden sich das mal anhören und anschauen, wie das wirkt. Also ich bin drin. Es ist verdient, absolut.
Ja, ich
Ja,
glaube auch, wenn man
so, jetzt gebe ich
Konkurrenz
rüber.
anschaut, das ist einfach, das sind
Ja.
ja Filme, das sind mitnominiert, sind zwei grosse Action-Blockbuster plus der grosse Oppenheimer und nochmal mit Maestro, ein Film, wo vor allem Musik im Zentrum schon steht, oder? Also vor allem
Voilà.
klassische Musik.
Ja.
Und ich denke, aber wenn man das, was du ja auch beschrieben hast in deinem Review zu Zone of Interest,
Ja.
ja. das intensive Soundkulissenerlebnis, das nur durch Geräusch zum Teil entsteht.
Reihen, Geräusch. Nicht wahrnehmbar, ja. Fast im Hintergrund, verschlungen mit dem Vordergrund. Oder? Mhm. Der Thrill, den das hat, ist auch noch interessant. Die KZ-Geschichte, die da beispiellos schauderhaft. Mhm. Also der Sound hat mich zum Teil erschüttert. Und gegen Schluss, das ist ja noch die Pointe von dem Soundmachwerk, von dem, dass er das verwebt nennt. Plötzlich hat man das Gefühl, was ist jetzt was? Oder was ist Schaudern und was ist Lachen? Und was bringt dem komplett konfus durcheinander? Somit, den hätte ich auch gegeben. Den hätte ich auch gegeben. Sounddesign ist Wahnsinn.
Ein verdienter Gewinner beim Sound. Dann springen wir doch auf zum Live-Action-Shortfilm bzw. zum besten Kurzfilm.
Kann ich selber auch nicht wirklich so viel zu sagen.
Ja, nicht alle gesehen. Sagen. Muss ich auch noch dazu sagen. Ja. Wenn wir mal schnell schauen, wer nominiert war, The Wonderful Story of Henry Sugar, The After, Invincible, Night of Fortune, Red, White and Blue. Gewinner?
The Wonderful Story of Henry Sugar.
Genau, von Wes Anderson und Stephen Rails. Der Wes Anderson ist natürlich jemand, den man kennt. Das ist jemand mit einem sehr eigenen Stil, den wir hier auch schon mehrere Mal erwähnt haben und auch auf ihn eingegangen sind. Dort zuletzt mit dem Review zu... Jetzt habe ich gerade das Blackout. Hilf mir schnell. Wie hat er geheißen?
Jetzt habe ich auch noch gerade eins. Jetzt haben wir den Stop-Winen. Sein letztes Werk, ich bin das schon gar in Kino geschaut, es war nicht, es war Asteroid City.
Jetzt
hätte ich fast French Dispatch genommen. Nein, es ist Asteroid City.
Es ist eben nicht der French Dispatch, genau. Das ist der vorletzte. Asteroid City, also man kennt natürlich die Trademarks, die berühmten, wichtigsten Elemente, wo der Wes Anderson ja auch dafür berühmt ist. Ja, ich lasse das mal so stehen. Ja, bei dem also, neutral. Ja, genau, darum die anderen genau. Zum Teil auch nicht gesehen.
Also das Ende ist ja gesehen, dass natürlich jetzt beim Henry Sugar hat er sich ja zusammengetan mit dem Cumberbatch übrigens. Das ist ja einer gesehen. Ja, da habe ich, ich habe ihn mal gesehen, glaube ich sogar. Das ist der, wo der Cumberbatch nennen, die schrobene Rolle hat. Oder Henry Sugar. Es ist auch ein bisschen so der Wes Anderson-Style. Aber die anderen habe ich nicht gesehen, darum kann ich da nicht gross Bezug nehmen. Wenn man auf Wes Anderson steht, sage ich jetzt mal, ist das sicher gute Geschichte. Von dem
vielleicht
her,
einfach als kleine Kritik, ich bin halt schon ein bisschen der Meinung, Wes Anderson, sein Stil ist schon immer sehr, sehr gleich. Und die Einstellungen, Bilder, die Farben, die ganzen Pastelltöne und so, das kennt man ja. Das ist schon alles immer ein bisschen gleich.
Ja.
Also,
darum, wir lassen es so lassen.
Ja.
Gehen wir doch mal weiter, was haben wir noch? Animated Short Film haben wir noch.
Der beste animierte Kurzfilm. Gehen wir, glaube ich,
schnell dadurch.
Ja.
Genau.
Nominierte.
Was haben wir da?
Soll ich? Willst du?
Ja, kannst du mal. Tu doch mal da wieder.
War
da.
Is Over, inspired by the music of John and Yoko. Letter to a Pig. 995 Senses. Our Uniform. Und Pachyderm. Das kann ich mal richtig aussprechen. Entschuldigung.
Pachyderm.
Sie tun mich schon mal entschuldigen. Gewonnen hat hier War is Over, inspired by the music of John and Yoko. Ich habe ihn nicht gesehen. Hast du ihn gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen. Animated Short Films ist auch immer sehr unterschiedlich, wo die Filme wo die Filme überhaupt kannst schauen kannst. Das ist immer sehr unterschiedlich auf ganz unterschiedlich kleinen Portalen, vor allem weil es Short Films sind. Dort ist es manchmal auch ein bisschen exotischer. Ja, dann gehen wir doch über zum Production Design, würde ich mal sagen. Da sind sicher wieder die Grossen drin. Da ist Poor Things, Barbie, Killer of the Flower Moon, Napoleon und Oppenheimer. Und hier im Production Design haben wir als Gewinner Poor Things. Was sagst du zu dem Gewinner?
Also das ist für mich absolut verdient. Da muss ich jetzt eben sagen, das hat von der ganzen Aufmachung her passt das in dieser Kategorie. Es sind sehr, Der Yorgos Lanthimos hat da sehr, sehr, sehr spezielle Bilder kreiert. Also ich glaube, die Produktion hat mit sehr, sehr eigenen Bildern können überzeugen. Das haben wir ja auch sehr ausführlich in unserem Review gesagt. Und das ist also jetzt für Poor Things in dieser Kategorie schon mal der erste Oscar.
Oder? Das ist im Fall noch etwas, wo du jetzt gerade so den Übergang hast. Oder? Wir haben jetzt gerade Wes Anderson gehabt und Poor Things hat jetzt wirklich einen eigenen Stil, oder?
Sie haben einen eigenen Stil gefunden, genau. Also der Yorgos Lanthimos, der den auch geprägt hat. Und ich finde, es ist ein eigener Stil, absolut. Es ist nicht eine Kopie von etwas anderem. Er hat wirklich, er kann diesen Welten, diesen fiktionalen Welten wirklich einen eigenen Stempel aufdrücken. Das hat mir gut gefallen. Und das ist hier für mich jetzt ein verdienter Sieger in dieser Kategorie.
Das ist eben vielleicht auch der Unterschied. Oder jetzt Killer of the Flower Moon, Napoleon und Oppenheimer sind ja sehr historische Filme, die sich auf historische Designs beziehen. Oder? Das kann man auch gut machen, ist aber jetzt für mich auch weniger der Wow-Effekt drin. Poor Things hat auch Wow-Effekt. Darum verstehe ich auch, dass man sagt, hey, das ist außergewöhnlich und das kann man prämieren.
Ja. Jetzt, glaube ich, schon ein bisschen die erste grössere Kategorie, kann man das so sagen?
Das ist schon fast die grösste Kategorie eigentlich. Ja. Eine von den grösseren, sagen wir es mal so.
Eine von den grösseren. Mal abgesehen von den Einzelkategorien von den Schauspielerinnen und Schauspielern.
Und da werden wir jetzt wahrscheinlich das erste Mal vielleicht sogar so kleine... Soll ich dem sagen, einen kleinen Diskurs hier haben?
Vielleicht auch nicht. Ja. Vielleicht auch nicht.
Also, vielleicht auch nicht.
Aber ich bin gespannt. Genau. Best Picture, beste Film. Eine sehr zentrale, grosse Kategorie. Ich tue mal schnell die Nominierten ablesen. Oppenheimer, Emma Thomas, Charles Rowan, Christopher Nolan, wir kennen ihn. American Fiction, haben wir vorher gerade erwähnt. Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, grosse Martin Scorsese-Produktion, Maestro, Bradley Cooper, unter anderem Past Lives, Poor Things und The Zone of Interest. Also, man muss sagen, jetzt rein von der Qualität der Filme her, wenn man das alles hört, es sind doch grosse Produktionen dabei. Das muss man so sagen. Und auch sehr viele gute Filme. Und Tommy, wer hat die goldige Statue abgeräumt?
Der Oppenheimer hat den abgeräumt.
Also. Und
du weißt, vielleicht im Filmfenster habe ich das ja auch ein bisschen mit Nachdruck durchschimmern, dass ich mit Oppenheimer nicht nur zufrieden bin. Dezent ausgedrückt, ich bin halt dort ein bisschen auf der Seite, dass ich den Film eigentlich mir mehr erhofft habe.
Also wir haben ja so eine Abstufung gehabt, so habe ich es dann bei der Bewertung ein bisschen im Kopf. Ich bin, glaube ich, am positivsten hier in der Mitte und der Moski am negativsten eingestellt gewesen zu Oppenheimer. Das ist so meine Erinnerung.
Das Problem bei mir ist eben, da kommen wir jetzt genau das, der Inhalt, oder? Bei mir ist es nicht in der Ausführung genommen, bezüglich jetzt, wenn wir da über die Schauspieler noch reden. Das heisst, für mich ist Story-Inhalt. Für mich ist das zu wenig gewesen, oder? Wenn du, jetzt haben wir ja gewisse andere Filme erwähnt, zum Beispiel Past Lives, Poor Things, die auch nominiert waren, oder einfach wirklich, wo man denkt, der gerade Zone of Interest, das hat mich mitgenommen, das hat mich durchgeschüttelt.
Ja, und auch andere Filme, hast du das so gut übergebracht, ja.
Ja, oder? Und auch Past Lives hat mich mehr mit, also emotional hat mich dem, was ich hier sehe, vor Nomination, eigentlich Oppenheimer am wenigsten bewegt. Ich open mich hier beim Oppenheimer und sage, die Dramatik, die das hatte, hat mich Oppenheimer nicht abgeholt. Als Mensch, als Kinozuschauer hat der für mich die Prämisse zu wenig dramatisch übergebracht. Darum bin ich hier bei Best Picture nicht ganz so warm mit dem Oppenheimer. Als Gesamtwerk sehe ich es schon, wie er gemacht und produziert ist worden, ist unglaublich mit viel Passion vom Nolan. Einfach Inhalt, den der Film wollte transportieren. Das hat mich... Da bin ich nicht drin.
Wie stehst du? Aha, ja, nein, ich habe noch schnell eine Folgefrage. Wie stehst du denn grundsätzlich jetzt zu der Barbie-Diskussion. Im Vorfeld von den Oscars hat es ja eine grosse Barbie-Diskussion gegeben, der erfolgreichste Film 2023, wo ja in so wenig Kategorien auch bei den Schauspielerinnen und Schauspielern berücksichtigt war, insbesondere stossen hier bezüglich weibliche Hauptdarsteller in. Und ja, wie beurteilst du jetzt den bei Best Picture? Einfach weil es ja der erfolgreichste Film ist, was ja noch nicht zwingend heisst, dass er oben raus muss schwingen, der Best Picture Kategorie, aber als Film im Vergleich zu den anderen Nominierten. Das würde mich noch interessieren. Ja,
weißt, ich finde, Barbie hat wirklich, Herwig hat da wirklich eine gute Message, die er transportiert und transportiert hat und für mich sogar auch geschafft hat und so. Aber ich glaube, Barbie klingt jetzt wirklich blöd, das ist eine Mattel-Figur, oder, wo so diese Relevanz hat, natürlich bei den Mädchen, die mit dem aufgewachsen sind, die dann nicht mehr verunglimpfen, aber jetzt als so grundsätzliche Figur, weißt du, ich rede mehr über das Historische, also die grossen Influencer, da ist ja Oppenheimer in amerikanischer Geschichte so eine wichtige Figur und darum habe ich das Gefühl, Barbie wirkt ja dort wirklich mehr so ein bisschen vielleicht thematisch zu wenig gross, stark, wichtig, also sprich, dass man das eher, es ist ja ein leicht auch Comedy, also nicht nur leicht, es hat ja Comedy-Element, zu wenig ernst, was gesagt. Das ist dem geschuldet, dass der Barbie sicher in vielen Kategorien nicht berücksichtigt
ist. Ich finde das eben noch gut, dass hier bei Best Picture auch mal ein Anführungs- und Schlusszeichen, ich weiss natürlich um die doppelbödige feministische Botschaft, die Barbie zu Recht hat.
Absolut.
Aber dass auch mal ein kleiner, nicht typischer Oscar-Film hier nominiert ist und einfach auch mitmischt, oder? Man hat ja sonst die berühmten so, sag jetzt mal, Element, was so ein Oscar-Film muss haben, ein bisschen tragisch, schauspielerisch schwer und so weiter. Es gibt so ein paar Elemente, die immer so ein bisschen wiederkehrend sind bei Oscar Best Picture-Filmen. Aber Barbie ist ein bisschen der Exot, das finde ich echt noch gut.
Und ich glaube, es ist eben dem geschuldet, was du hast gesagt, oder? Weil der Feminismus hat und die Comedy drinnen, die Elemente verwebt ineinander, ist er hier überhaupt in der Kategorie.
Aber ich finde aber zum Beispiel für mich, der hier auch nominiert Poor Things, der bessere Film über Feminismus. Aber das ist jetzt mein subjektives
Empfinden. Das ist eben der.
Aber,
das ist für
mich natürlich jetzt so schwierig. Aber gleichzeitig weiss ich natürlich auch, dass ein Film wie Barbie die Botschaften natürlich an ein viel grösseres Publikum austragen, wie das vielleicht ein Poor Things, wo er vielleicht sperriger, einen intellektuelleren Ansatz hat, einen kleinen künstlerischeren Ansatz hat als Film, kann das besser oder weniger gut, beziehungsweise Barbie kann es besser. Und grundsätzlich für mich, ich stimme dir so wie zum Gewinner Oppenheimer in einigen Punkten zu. Ich finde auch, ich hätte mir gut einen anderen Gewinner hier vorstellen können. Ich finde auch Past Lives hat es verdient, Zone of Interest hat es wirklich verdient. Selbst Killers of the Flower Moon minus 30 Minuten hätte ich dort absolut... Ja, ich sage das immer noch, ich habe es beim Review schon gesagt.
Absolut.
Der Film ist echt 30 Minuten zu lang. Er hat einfach Längen drin, die... wo der Scorsese weglassen konnte, es wäre ein besserer Film gewesen, für mich persönlich. Und selbst den hätte ich noch oben können mitmischen können. Aber am Ende des Tages ist es Oppenheimer geworden. Wir gratulieren.
Ja. Ich gehe mal weiter zu der Musik. Die Musik.
Ja.
Da merkt man jetzt doch etwas. Das ist noch faszinierend. Mhm. Original Song, Original Soundtrack, da haben wir drinnen What I Made For, Barbie, Nominee, The Fire Inside, dann haben wir I'm Just Ken, wieder von Barbie, dann haben wir I Never Went Away, American Symphony for Music, und hier ist dann noch einmal, das kann ich das fast nicht aussprechen,
Wasase,
das ist entschuldigt, wenn man es...
Das ist indigen, ja.
Um The Killers of the Flower Moon. Gewonnen hat I Was Made For, Billie Eilish. Und da kommt etwas Faszinierendes, ne? Hast du gewusst? Billie Eilish hat schon für die Musik 2 Oscars bekommen.
Ich weiss.
Das ist doch für eine, so eine junge Frau, muss man jetzt doch sagen, dass mit dieser Kategorie
faszinierend,
zweimal
ja.
Hm? Schlecht. Also.
Jetzt sage ich etwas Böses, darf ich das sagen?
Du darfst alles sagen.
Das Beste an der neuen True Detectives Staffel ist der Song von Billie Eilish im Intro.
Ja, das ist es so.
Ja. Nein, ich tue ja. Jetzt ein bisschen unrecht. Also, wenn ihr mehr zu True Detective wollt wissen, hört ihr die vorletzte Folge.
Genau. Aber ja, ich meine, wenn man das jetzt...
Ich bin jetzt nicht ein Mega. Ich kenne Billie Eilish als Künstlerin nicht so. Ich kenne ihre grossen Hits und so. Ich bin musikalisch ja. Eigentlich, Musik ist ein Riesenthema bei mir privat. Ich bin grosser Musikfan, habe selber ein Musik gemacht. Aber ich bin in einer anderen Musikwelt ein bisschen unterwegs. Darum ist das, tue ich das jetzt objektiv, sage ich jetzt.
Also weisst du, ich habe das Gefühl, dort ist das Productioning, ob der Song passt. Schlussendlich ist es nicht wirklich nur der Interpret, der hier ausgezeichnet wird, sondern ob der Song zu dem passt, wo der die Message transportieren. Und anscheinend ist das Eilish mit «What I Made For» auch gelungen und sie hat ihren Charme. Eben wie du sagst, Musik ist Geschmackssache. That's it. Also ich glaube, so können wir das so lassen. Also schlussendlich...
Dann können wir ja thematisch zur nächsten Kategorie springen, die ja in eine ähnliche Richtung zielt. Und zwar Music Original Score, also originaler Soundtrack. Da haben wir nominiert Oppenheimer, American Fiction, Indiana Jones and The Dial of Destiny. Das sagt übrigens so viel, dass das Highlight ist von diesem Film. Killers of the Flower Moon und Poor Things. Da bin ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich nicht Oppenheimer als Gewinner.
Nein.
Ich habe es jetzt gespoilert. Oppenheimer hat auch hier eine goldige Statue abräumen für Best Original Score. Wie stehst du da dazu?
Ja, also der Soundtrack von Oppenheimer hat sicher seine Hintermauerungen gewissen Momente. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich es gerade unglaublich extrem spektakulär wahrgenommen habe, muss ich ehrlich auch sagen. Ich hier als Oppenheimer Skeptiker kann mich outen. Nein, also es hat mich anders mehr gecatcht. Ich glaube auch bei Poor Things ist es besser untermalt gesehen, denke ich.
Mir ist auch Poor Things auf dem ersten Platz, ganz klar. Also,
ja.
Für mich hat Poor Things einfach hier, hat jetzt schon mal hier auch wieder einen Oscar verdient, weil mich doch, dort hat es einfach gut gepasst. Das ist
ja, so das Skurrile, das
die Skurrile, die Kunst inspirierte, vor allem sehr wilde und farbige Bilder, untermalt mit dieser sehr zum Teil dezenten Musik, aber wichtigen Musik, die die Bilder auch gefüttert hat, hat es für mich jetzt noch fast ein bisschen mehr verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ganz ehrlich, beim Ludwig Göransson, das ist der Haus und Hof Musikkomponist von Christopher Nolan, der macht es nicht zum ersten Mal. Da weiss man, was man bekommt. Es ist einfach, muss ich ganz ehrlich sagen...
Aber nicht überall wieder der, gell? Ist das etwas Außergewöhnliches, Prämierendes?
Ich finde nicht, stabil. Vor allem die Elemente, die Musik auszeichnen, habe ich eigentlich in ganz vielen anderen Christopher Nolan Filmen in gleicher Art oder vergleichbarer Art. Die tun die Atmosphäre immer gut untermalen, das stimmt. Das machen, sie machen es aber auch immer gleich. Und ich finde, Poor Things hat eine grössere Eigenständigkeit. Hier. Voilà. Für mich.
Genau. Und dann gehen wir gleich gerade über ins Make-up und Hairstyling. Make-up, Haar, Styles, das heisst, nominiert sind Poor Things, Golda, Maestro, Oppenheimer, Society of the Snow. Also ja, jetzt reden wir ja über das Make-up oder und über die Haare und alles. Und ich kann einfach sagen, Poor Things hat es gut gewonnen.
Fing ja aber dort, hier gibt es einen grossen Abwesenden. Hier gibt es wirklich einen grossen Abwesenden und das ist Barbie.
Also, okay.
Da muss ich wirklich sagen, in dieser Kategorie nicht nominiert sein, hat mir jetzt ein bisschen
Stimmt. Stimmt. Das
ist doch ein Film, der lebt von Kostüm, von Make-up, von Hairstyling. Make-up, von,
gut. Das ist natürlich eben auch die Frage, gell? Wie immer das. sind jetzt wieder Meinungen sicher, aber da kann ich auch sagen, ja, mal Barbie hat ja viel Make-up müssen haben, zwangsläufig, oder? Und aber jetzt bei Poor Things habe ich wirklich auch das Gefühl, es ist halt.
Also, ich finde nicht, Poor Things ist der
nein,
falsche Gewinner.
Nein, nein.
Ich habe viel Positives über das Styling und alles schon gesagt zu diesem Film.
Klar.
Für mich völlig auch ein verdienter Gewinner. Nadia Stacey, Mark Collier und Joss Whedon, die da verantwortlich waren für das Make-up und Hairstyling. Aber hier ist wirklich, zumindest auch bei den Nominierten, dass da Barbie nicht berücksichtigt ist, das verwundert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja.
Tja, so sei's.
Wir switchen, glaube ich, über. International
yes.
Featured Film, der beste internationale Film. Also
ja,
doch mal noch etwas außerhalb von Hollywood. Da war nominiert gewesen, The Zone of Interest, Io Capitano aus Italien, Perfect Days, Japan, Society of the Snow, Spain, beziehungsweise Spanien, The Teacher's Lounge von Deutschland. Ja, Gewinner ist...
Ja. Zone of Interest.
Und völlig verdient für mich.
Ja, das ist zu stark gesehen hier.
Ja.
Also ich muss sagen, Perfect, also es hat hier auch, gell, Society of Snow, Schneegesellschaft, habe ich auch sehr, sehr gelungen gefunden als internationalen
Film. Ist aber auch ein Remake, auch, oder? Muss
ist
schon
ein Remake,
sagen.
Klar.
Ja.
Ist so. Also sagen wir es mal so, es ist Zone of Interest geschuldet, was so gut ist, dass der Nominee aber wirklich verdient, internationaler beste Film,
absolut.
Kann ich gar nichts sagen. Das ist absolut verdient. Ja, jetzt kommen wir zum Film Editing.
Korrekt.
Das heisst, es redigiert Film, das heisst, der Oppenheimer ist nominiert, Anatomy of a Fall, All the Holdovers, Killer of the Flower Moon und Poor Things. Gewonnen hat wieder mal der Oppenheimer.
Ja.
Tja. Tja. Jetzt könnte man da doch wieder sagen, ja.
Ja, wie vielleicht jetzt in dieser stehen? Kategorie hat er schon einen sehr, sehr eigenen Stil. Ja. Ich glaube, wir müssen es dann noch mal zusammenfassend über Oppenheimer diskutieren. Ich lasse es mal von meiner Seite her so lassen.
Ja, ich glaube, ich lasse es so stehen. Wir gehen mal weiter.
Zu den Dokumentaren.
Genau. Dann haben wir The Last Repair Shop, dann haben wir The ABCs of Book of Banning, dann haben wir The Barber of Little Rock, Island in Between und Nein, Nein, Why Hop. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, entschuldige.
Da muss ich jetzt sagen, habe ich keinen einzigen gesehen.
Nein, können wir auch nicht viel darüber sagen, weil das ist wirklich eine Kategorie. Documentary Shorts habe ich jetzt auch nicht gesehen.
Genau.
Das können wir eigentlich auch fast weiter.
Gewonnen und
bekannt geben.
Genau.
The Last Repair Shop.
Korrekt.
Wir gehen mal zu den Dokumentarfilme, Documentary Feature Films. Das überlasse ich doch dir mal.
Ja, was haben wir da? 20 Days in Mariupol, Bobby Wine, The People's President, The Eternal Memory, Four Daughters und To Kill a Tiger. Ja, gewonnen hat hier 20 Days in Mariupol, ein Dokumentarfilm, das sagt der Name schon, wo sich mit dem Ukraine-Konflikt beschäftigt. Ich glaube, das ist offensichtlich. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur darüber gelesen. Hier vielleicht natürlich auch stellt sich ein bisschen die Frage, die wir eingangs ein bisschen, gesagt haben. Ich glaube, da hat man sicher auch ein bisschen eine Message rausgegeben.
Ja, das ist sicher ein Statement auch. Also ja. Ich glaube...
Nicht, da wird Qualität überzeugen, aber... Das war sicher auch ein Statement, glaube ich.
Also ja, ich habe Auszüge davon gesehen, Trailer meines Erachtens habe ich auch gesehen, wie es gemacht ist. Es ist wirklich dort einfach, der, ja, eben das mit dem Beobachten, wie dort der Krieg abgeht. Aber eben, wir müssen dazu sagen, es ist wahrscheinlich schon geht in die Richtung, oder? Dass man hier auch ein bisschen wollte, Statement platzieren. Es soll jetzt nicht sein, dass das nicht gut produziert ist, aber ich denke sicher auch symbolisch, aber auch wichtig. Genau. Wir gehen, glaube ich, in die nächste. He?
Jetzt kommt wieder eine vermeintlich grosse Kategorie. Directing, Regie Oscar. Gehört zu den absoluten Top-Kategorien. Da sind nominiert gsi: Oppenheimer, Anatomy of a Fall, Killers of the Flower Moon, Poor Things und The Zone of Interest. Gewonnen hat Tommy
der Oppenheimer mit dem Christopher Nolan. Ja, der Nolan. Der Nolan, ich habe ihn gern. Ich habe ja fast jeden Film gesehen vom Nolan praktisch, außer seine Erstwerte vielleicht gerade nicht. Er hat auch den ersten Oscar für die Regie bekommen. Das ist eigentlich auch noch faszinierend, oder? Weil der Nolan eigentlich ja recht lang und stark im Geschäft ist und gleich tritt erst bei Oppenheimer den abgeräumt. Ich finde es noch. Einerseits mal im Gönnen, jetzt komme ich dort in einen Gewissenskonflikt. Mm-hmm. Ich mag Christopher Nolan im Gesamtkontext das wirklich gönnen, weil er ist ein guter Filmemacher. Das kann man nicht.
Das stimmt.
Ist unbestritten.
Absolut.
Das muss man
sagen. Wir waren jetzt da zum Teil sehr kritisch mit unseren Worten gewesen, aber wenn man seine Filmografie anschaut, da sind absolute grossartige Werke drunter, grosse Blockbuster, die aber auch wirklich eine überzeugende Qualität haben inhaltlich. Und es gibt gewisse Sachen, die manchmal zu kritisieren sind, so wie bei jedem Film. Sicher unterschiedlich gelagert, je nach Film. Nicht unverdient, denke ich jetzt mal.
Also, es ist immer schwierig, gell? Weil Yorgos Lanthimos, der bei Poor Things nominiert war, oder bei Zone of Interest, Jonathan Glazer, wie die das umgesetzt haben, der Scorsese mit Flower Moon ist sicher, der Scorsese ist verwöhnt, oder? Der hat auch schon viel abgeräumt in dem Sinn, aber die anderen zwei, die jetzt halt Lanthimos und Glazer sind, halt für mich auch Leute gesehen, die viel Leidenschaft in die zwei Filme haben investiert, die nominiert sind, oder? Und
ich wüsste jetzt ich nicht, sagen.
Oder, aber ich hadere dort, weil ich finde den Nolan insgesamt gut, aber die zwei anderen, glaube ich, im Gesamtwerk finde ich halt die zwei Filme auch so stark, oder? Und darum ist es noch schwierig. Also hier sieht man.
Und auch hier wieder der Gross abwesend. Und auch somit eigentlich der Film, der auch die Fahne von der weiblichen Regisseurinnen hätte hochgehalten mit der Greta Gerwig. Barbie ist, wie man schon im Vorfeld gewusst, nicht nominiert gewesen.
Ja.
Und es lässt sich natürlich schon ein bisschen wie eine Truppe da, das muss man halt schon sagen, oder? Also ich will es jetzt auch nicht abwertend meinen.
Nein.
Aber da ist doch Diversität, ist jetzt, wäre zumindest Fandegen, hat jetzt also niemandem weh da, halt mal zu sagen, lieber Martin Scorsese, du hast grossartige Filme gemacht, aber du bist halt jetzt nicht nominiert, oder? Also,
ja, ist schwierig zu Thema,
vor allem nimmst Barbie rein, ob der Barbie nachher im Endeffekt auch vom der Directing Award gewonnen hätte und verdient gewonnen hätte, wäre eine andere Diskussion, aber eine Nomination hat der Film verdient. Greta Gerwig hat hier eigentlich aus einer, du hast es vorher gesagt, aus einer Spielzeugfigur einen Film mit viel Statement gemacht, wo natürlich ein bisschen Statement mit dem Vorschlaghammer war, aber wichtige Statements auch platziert, wo niemand gedacht hat, der Film war ein Welterfolg, ist hier der grosse Abwesend, muss man so sagen.
Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, was du sagst. Oder? Hier hat sie verstanden, und das könnte man jetzt wirklich da gerade in das reinweben, von dieser Nicht-Nomination, die du hier ansprichst, dass sie es geschafft haben. Eigentlich so einen Film, wo man zuerst, und ich bin wirklich überglückt, und dachte, ja, okay, jetzt kommt hier die Mattel-Figur Barbie, und sie hat es geschafft, es auf ein Level zu lüpfen, oder? Auf ein Level, das heute sehr, sehr viel noch im Nachgang darüber geredet wird, oder?
Ich weiss natürlich, was jetzt natürlich so Oscar also sehr, sehr kritische Filmkritiker werden sagen, Popularität von einem Film bedeutet nicht, dass er muss nominiert werden. Sonst wäre ja jeder Action-Blockbuster, der Milliarden einspielt, wäre nominiert. Nein, das meine ich nicht, aber der Film ist mehr als einfach nur ein populärer Popcorn-Film. Und
das ist
ich finde, er hat es in der Gesamt, Aufmachung verdient gehabt, mehr nominiert zu sein. Und die Kritik, die bleibt haften für mich, bis zum Schluss. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Und das ist nicht für mich auch nicht persönlich nicht der beste Film vom Jahr gewesen und auch nicht ein Film, der jetzt noch, weiss nicht, wie viele Oscars hätte ich müssen bekommen.
Aber Berücksichtigung, das
Berücksichtigung du, fehlt für eine, für eine hohe Qualität, die doch in so einem Populärfilm ist, präsentiert worden. Und das widerspiegelt sich nicht in diesen Nominationen und ja, wir schweifen ab. Oppenheimer ja, wir gratulieren Christopher Nolan in dieser wichtigen Kategorie.
Gut, dann kommen wir zu dem Kostümdesign von den Nominationen Poor Things, Barbie, Killer of the Flower Moon, Napoleon und Oppenheimer. Ja, hier haben wir eigentlich auch wieder einen schlüssigen Gewinner, finde ich. Zu Recht hat Poor Things gewonnen, weil das Kostümdesign. Klar, Barbie ist jetzt hier berücksichtigt. Finde ich wirklich
da auch. Da habe ich jetzt ein bisschen eine andere Meinung, obwohl ich grosser Poor Things-Fan bin, aus dem besseren Film finde.
Okay, ja.
Aber wenn man das Kostümdesign und den Aufwand, den Greta Gerwig mit und die ganze Produktion in Barbie hineingesteckt hat, das sind ja grösstenteils wirklich die Pappmaché-Kulissen, die ja so ein bisschen die Spielwelt widerspiegeln, kombiniert mit diesen Kostümen, mit diesen grossen Massenszenen, wo alles wirklich. Also für mich ist das ein Kopf-an-Kopf-Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich die Aufmachung Kostüm von Poor Things absolut geliebt habe, aber Barbie also ist für mich dort wirklich Augenhöhe. Ja.
Ja, ich denke jetzt bei Poor Things ist es natürlich vielleicht das Quäntchen, das jetzt du da erwähnst, ist der Virtuosität Surrealismus vielleicht gewidmet. Surrealismus, ja. Virtuosität, wie die Kostüme neu designt. Also da geht es auch ein bisschen um Design von diesen Kostümen. Hat man das schon mal gesehen und so? Oder hat man das jetzt so ein bisschen neu ausstaffiert? Und dort ist sicher zwar auch bei Poor Things höher als bei Barbie, wo vielleicht, ich sage provokativ, Vorlagen
hat. Aber du da, aber, ja, aber, vielleicht als Gegenargument, man hat natürlich, die Fallhöhe ist eine andere, ist natürlich bei Barbie enorm, weil dass das in einem Film kitschig, schlecht wirkt, kindlich wirkt, nicht ernst genommen werden bei dem Inhalt, den der Film ja zum Teil anspricht, da ist ja doch eine relativ hohe Fallhöhe. Hingegen bei einem Film, wo du sehr surrealistisch bleibst, kannst du dir ja auch viel erlauben, weil du kannst ja immer sagen, hey, ich bin hier ja, in meiner eigenen Welt, die ich kreiert habe und so weiter. Und da kann ich machen, was ich will. Hingegen bei Barbie, du hast es selber gesagt, es gibt sehr viele Vorlagen, gewisse Erwartungshaltung ist da. Das ist für mich nicht das Gleiche. Und da war die Fallhöhe schon recht krass gewesen.
Ja.
Wo der erste Trailer rauskam, also der Short-Trailer, hat man schon gedacht, und dann ist der Lang-Trailer gekommen und hat man plötzlich gemerkt, mal, das hat einen eigenen Stil und so und Kostüm ihren Teil dazu beitragen. Aber ja, ich kann mit dem Gewinner leben, abgesehen davon.
Ja. Gut. Gehen wir weiter. Überlade es dir.
Der beste Oscar für die Cinematografie. Da haben wir nominiert Oppenheimer, El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro und Poor Things. Da habe ich bis auf Maestro alle Filme gesehen. Das kann ich schon mal vorausschicken. Von den Grossen sowieso. Aber ich habe auch El Conde gesehen. Den kann ich dir übrigens sehr empfehlen. Ein sehr wirrer Film.
Aber, der Trailer studiert, ich habe ihn noch nicht
gesehen. Er ist wirklich, also er ist sehr speziell. Also wir könnten vielleicht mal noch gesondert darüber reden.
Das würden wir dann mal. Wir machen da noch ein Sichtung.
Genau.
Ja,
Augusta Pinochet lässt grüßen, aber da gehen wir im Song mal drauf ein. Gewinner ist wieder
Oppenheimer.
Korrekt.
Ja.
Wir lassen mal so
lassen. Denke, hier kann ich nur schnell ein kurz cinematografisch Kolorierung etc. pp.
Ja, absolut, aufgemacht. Ja.
Da muss man jetzt, kann man wirklich eine Lanze brechen und sagen, das hat er schon drauf gehabt. Richtig. Jetzt so ein bisschen als Short Statement.
Ja.
So, gut, jetzt kommen wir zu der nicht ganz unwichtige Kategorie bei mir. Weil
ja,
ich da
nur
doch
bei dir.
Einfach. Oh, nein.
Nein, nein. Ich habe mich auch gefreut.
Allgemein, ich ja. glaube, wirklich, ja, wie du sagst, ein bisschen mit Passion. Animated Feature Films, Animationsfilm. Da haben wir nominiert: The Boy and the Heron, Nana Elemental, Nimona, Robot Dreams und Spider Across the Spider-Verse.
Es hat sich ja eigentlich ein bisschen Zweikampf abzeichnet, oder?
Ja. Ja, ja, kann man glaube ich schon so sagen.
Also für mein Gefühl, als ich die nominiert habe gesehen, habe ich so ein bisschen den Zweikampf erwartet, Spider-Man und The Boy and the Heron. Ist dir das gleich gegangen?
Das stimmt. Und im Internet merkt man auch bei den Vibes, die man hat gesehen hat, dass sehr viel, da habe ich auch so Live-Mitschnitte gesehen, von gewissen Spider-Man-Fans sogar. Und die sind leider enttäuscht worden, weil hier haben wir den Gewinner, nämlich The Boy and the Heron. Und genau. Ich selber kann das unterschreiben. Also ich bin drin, dass ich sage, dass Spider-Man unglaublich auch virtuos war, Across the Spider-Verse. Boy and the Heron ist wieder, da kommt wieder mehr so das Special Taste, würde man auf Englisch sagen, oder das spezielle Element, dass er so mehrere Ebenen hat. Und man würde sagen, ja, okay, jetzt Spider-Man auch, aber Spider-Man hat doch viel mehr Klischee vielleicht als eben A Boy and the Heron, wo mehr von Miyazaki wieder die Ghibli-Sache oder und eine Sorge erzeugt und auch eine Faszination von einer neuen, von einer nicht so üblichen Welt. Warum kann ich das hier ganz gut begreifen? Eigentlich, ja. Wie ist
ich muss zu meiner Schande gesehen, habe ich immer noch nicht nachholen können, aber werde das im Heimkino machen, sobald das möglich ist.
Es ist sehr empfehlenswert, weil da kann ich jetzt die
Künstler. Ich bin grosser Miyazaki-Fan, also von dem her, das ist ein Film, den ich auf jeden Fall werde schauen. Ja,
ja, das empfiehlt sich auch. Er ist zwar im Nachgang, wirklich, habe ich auch so das Gefühl gehabt, ist jetzt das der stärkste Ghibli-Film ever gewesen, aber ich glaube, im Nachgang ist er wirklich virtuos, so würde ich den Film nennen. Er ist eben nicht ganz zugänglich und einfach, vielleicht in gewissen Momenten. Macht ihn aber auch wieder speziell. Somit.
Genau. Und man muss auch sagen, noch kurz zu Spider-Man, wenn du es abgetönt hast. Also wir sind ja alle, wenn ich es richtig im Kopf habe, alle Spider-Man in der Jahresbestliste gehabt, oder?
Ja.
Glaube es, oder?
Ja.
Wir drei, oder? Moski inklusive. Also da wissen wir auch, das ist qualitativ ein absolut toller und wirklich durchdachten, mit einem sehr eigenen Stil, sehr gut produzierten Animationsfilm und vor allem ein Marvel-Highlight. Und das ist
genau,
doch...
das müssen wir noch schnell erwähnen. Ich, wo ja immer noch meine...
Du bist ja noch im Streik.
Im Streik.
Das ist ein neuer Running Gag.
Das ist ein Running Gag, der Streik. Da kommen
bis
wir,
du
noch
im Streik
immer,
bist, ja.
Bis wir ihn durch haben. Nein, es ist wirklich so, dass, wie du sagst, das ist ja noch etwas Wichtiges an für mich. Mm. Ich bin ein Comic-Fan, ich habe viele Sachen, also jetzt nicht nur in Comic-Version, Comic-Film allgemein, sei das über Anime oder amerikanisiert Comic-Books und so allgemein. Finger. Hier hat man wirklich mal gesehen, dass sie auch ein bisschen künstlerische Freiheit haben erhalten, hat mich gedacht.
Das stimmt,
bei Across the Spider-Verse, weil es hat auch im Style, wie sie es haben gemacht und umgesetzt,
absolut,
ein bisschen mehr Kreativität gehabt. Und auch im Storytelling fällt bei mir am Schluss ein bisschen ab bei dem Spider-Verse, hat mit dem Skript zu tun, aber rein optisch ist er wirklich, also für alle, klar, es ist eine Farbexplosion und alles, aber es ist wirklich cool umgesetzt. Als Comic Animationsfilm. Würde ich unterschreiben, absolut.
Ja, ich glaube, es bleibt bis nichts anderes mehr übrig, wie überzuschwenken in die grossen Schauspielerinnen und Schauspielerkategorien, oder? Das ist bis auf eine Spezialkategorie, die wir uns aufgehoben haben, ist das eigentlich jetzt die Schlussbucke. Wir starten mit Actress in a Supporting Role, also beste Nebendarstellerin, da sie nominiert gsi, Dwayne Joy Randolph, Emily Blunt für Oppenheimer, Danielle Brooks, The Color Purple, America Ferrara, Barbie, Jodie Foster, Nyat. Und Dwayne Joy Randolph hat dort können die Academy überzeugen für ihre Rolle in The Holdovers. The Holdovers, wo hier meines Wissens der einzige Oscar von diesem Abend abräumt. Habe ich das richtig im Kopf?
Ich habe es gemeint, wenn ich das richtig. Ja,
Genau.
das ist es so.
Ich habe den Holdovers noch nicht gesehen. Der Moschi hat ihn gesehen, schon relativ viel darüber können erzählen. Der Paul Giamatti ist ja dort auch noch mit an Bord in der Hauptrolle. Und Dwayne Joy Randolph ist da in der Nebenrolle, in der Nebendarstellerin zu sehen. Die afroamerikanische Darstellerin hat die Academy überzeugt und hat oben austrumpft. Ich habe leider kann ich da nicht viel dazu sagen, weil ich den Film nicht habe gesehen. Ich glaube, da
Ich
müssen
finde
wir im
es ist,
Nachgang. Ja,
ich
sag
finde es
mal.
noch zum Teil eben, glaube, recht schwierig, oder? Die Supporting Roles von Frauen.
Ja.
Dort ist vielleicht auch noch gerade ein Einschwenker. Wie stark sind die Supporting Roles geschrieben? Gerade die weiblichen Darstellerinnen, oder? Das ist jetzt vielleicht auch ein ein Wink an Hollywood. Die sind nicht immer wirklich gut geschrieben. Wenn wir nämlich das schauen, oder, wer dort kann punkten kann, oh, ist auch im Drehbuch wieder geschuldet, oder, wie gut kommt dort eine Frau zum Tragen in dieser Nebenrolle. Und es ist also einfach rein jetzt, wo ich das so erwähnen will, weil man in diesen Supporting Roles halt viel mehr um Männer fokussiert arbeitet, in vielen Drehbüchern. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen Kritik dran, aber das nehme ich auch so wahr. Also, weißt du, wie die Buddy-Filme, die man doch kennt, weißt du, wie ich es meine? Das sind doch
Ja,
immer zwei
absolut.
Männer und der Buddy-Competition und so. Und bei Frauen hat man manchmal das Gefühl, kommt das viel weniger vor. Oder hat man so das
Ja,
Gefühl,
oder
dass die Supporting-Roles
man macht
so
es
ein bisschen.
so pseudo-feministische beziehungsweise so pseudo-Statement-Filme, in denen man einfach irgendwelche Ex-Männerrollen mit Frauen tauscht und das Gefühl hat, dann hat man jetzt einen Diversity-Film gemacht. Siehe
Ja.
Ghostbusters, siehe diverse andere Beispiele. Oder in Blödelkomödien, wie zum Beispiel da der berühmte Bridesmaid, wo praktisch nur Frauen mitspielen, sind die Frauen einfach, blöd gesagt, verhalten sie sich genau gleich wie Männer. Also, man könnte fast meinen, und nicht auch nur fast, aber das sieht dann immer oft so aus, als hätte man einfach Männerrollen auf Frauen umgemünzt. Und das ist ja eigentlich nicht ganz die Idee. Also,
Ja.
da wünscht ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Abwechslung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ist manchmal auch ein bisschen diametral so ein bisschen zu dem, was Hollywood versucht auszustrahlen mit Progressivität, all die Themen, die wir eingangs haben erwähnt. Aber bei solchen Sachen ist man manchmal irgendwie noch ein bisschen hinter dem Mond in gewissen Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo man auch viele Klischees bedient, immer noch, mal unabhängig von den grossen Statement-Filmen. Aber immer noch so in der Masse ist vieles noch so ein bisschen, ja, finde ich.
Und jetzt, wenn wir gerade die Supporting Role ansprechen, gehe ich gerade über zu der männlichen Supporting Role. Das
Gut.
heisst, der männliche Support Part, Nebendarsteller, die Nominationen hier: Robert Downey Jr. in Oppenheimer, Nan Sterling K. Brown in American Fictions, Robert De Niro in Killer of the Flower Moon, Ryan Gosling bei Barbie, Mark Ruffalo bei Poor Things. Und gewonnen hat der Robert Downey Jr. Jetzt. Das finde ich jetzt wirklich hier sehr schwierig. Wie stehst du
Ja.
hier zu dem?
Ich habe Robert Downey Jr. seine Rolle ja gelobt bei meiner Kritik an Oppenheimer, aber für mich ist er hier der falsche Gewinner. Der Robert Downey hat absolut Talent schon immer gehabt. Er ist ein grossartiger Schauspieler. Ich glaube, er hat hier einen Preis verdient in den richtigen Rollen. Er hat hier immer wieder neben seinen grossen Blockbuster-Produktionen auch immer wieder mal interessante Rollen angenommen. Hier unter anderem mit einer Nebenrolle zu sehen in Oppenheimer. Aber für mich ist hier nicht der richtige Gewinner, ganz ehrlich nicht. Wer
Ich
ist es
glaube,
denn für
ich weiß,
dich?
wenn du. Also,
Weil, dass ich
ja,
das sage, wer hier sollte gewinnen, ist vor allem
ist,
verwunderlich. Weil ich
ja.
gar nicht Fan von ihm bin. Das kann ich schon mal voraussagen. Aber sag mal zuerst deine Meinung. Die nimmt mich zuerst
Nein,
wunder.
also eben, der De Niro ist für mich das, weil er ist gut, er ist okay gewesen bei Killer of the Flower Moon, hat er es erwähnt,
Ja.
er hat trotzdem Alter und alles ist okay. Und Mark Ruffalo bei Poor Things habe ich. Ah, gut gefunden. Auch Robert Downey, was ich dort gut finde, ist, dass er aus seinem Iron Man Suit, obwohl das natürlich für den wirklich extrem schwer verdaulich sei, ich mache hier schnell Gruß an meinen Kollegen Mark Koch hier in diesem Rahmen. Nein, es ist
Ja.
wirklich schwer gewesen, dass sie verabschieden die Rolle, Aber das ist ihm gut an, Robert Downey. Finde ich wirklich, er kann hier zeigen, dass er ein guter Schauspieler ist. Und das ist er auch in dieser Nebenrolle. Aber ich weiss, was du sagen willst, weil ich denke, ich weiss, wer es ist. Also, ich hätte jetzt. Es ist jetzt wirklich nicht auf deine Barbie-Schiene aufzuspringen, aber der Ryan Gosling hat das Talent. Und was
Ryan
hier
Gosling
drum.
war fantastisch in diesem
Und
Barbie-Film. Ich
was
darf es
hier.
fast nicht sagen.
Ja!
In einem so wichtigen
Das ist.
feministischen
Aber
Film.
jetzt kommt's, ich denke, was hier wirklich, und jetzt mein Statement dazu schnell. Der Ryan Gosling hat ja schon viel ernste Rollen genommen, wo er irgendwie Actionstar
Oh
ist
ja.
oder, für,
Ja.
oder im Winding Raven-Film oder so, wo er
Absolut,
wirklich
ja.
Robin ist und brutal zum Teil, sehr brutal, oder?
Absolut, ja.
Also das stählerne Männerbild. Und jetzt tanzt er hier als Ken aus dieser Rolle bei Barbie, oder?
Und
Und der Ryan Gosling, er
es wirkt
hasst.
nicht kitschig.
Krass.
Es ist
Nein.
gut. Es ist wirklich gut.
Ja.
Und die ganze Performance in diesem Film ist gut. Margot Robbie auch, absolut. Um das vielleicht auch noch klarzustellen, also die wichtige Hauptrolle da im Barbie-Film ist auch sehr gut besetzt. Aber wir reden jetzt von den hier Nominierten. Für mich sind von mir aus gesehen die wichtigen Nominierten. Vielleicht ein bisschen untergegangen ist der Sterling K. Brown in American Fiction, wo ich auch grossartige Schauspieler finde. Aber der Ryan Gosling hat jetzt hier auch nicht als Statement, sondern einfach, weil er für mich noch eine neue Seite gezeigt hat. Und ich habe ja meine Probleme immer mit dem Ryan Gosling gehabt, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, der hat mir so immer so ein bisschen, das Schauspiel hat so eine Gleichheit, es ist immer so nicht so unnahbar und gleichzeitig ist es immer so ein bisschen stoisch, es passt mir nicht so, es ist einfach nicht so mein Cup of Tea. Das ist wirklich so ein bisschen mein Ryan Gosling-Problem. Selbst in einem grossartigen Blade Runner 2049 hat er für mich nicht wirklich gut funktioniert. Und hier zeigt er eine komplett andere Seite und das wirkt nicht cringe, sondern und auch nicht irgendwie fehl am Platz und auch nicht irgendwie, dass der ihn rausreißt aus dem Film, sondern er funktioniert wirklich in dieser Rolle. Und das hätte ich nicht gedacht, wirklich nicht. Selbst nach dem Trailer nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier
Also wie gesagt,
hat man ihm den Oscar können geben. Nicht für Barbie, sondern wirklich auch für die Wandlung. Für mich.
Winnie Bieder hätte ich auch gemacht. Das muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, das ist nicht abgesprochen hier. Das hätte ich auch
Das stimmt.
gemacht, weil er hat hier wirklich eine Performance abgeliefert, die neu ist. Und die Wandelbarkeit zeigt nämlich auch klar das Drehbuch, wo dementsprechend ein bisschen muss sein. Aber eben auch der Schauspieler, der sich muss darauf einlassen muss. Und das kann der Ryan anscheinend wirklich, nicht anscheinend, er kann es einfach. Er kann das gut performen. Genau. Ich glaube, wir gehen gerade weiter und ich würde jetzt
Und
klassischerweise um.
wir machen das jetzt eben progressiv und nennen jetzt zuerst Best Male Actor in a
Yes.
Leading Role und gehen dann raus mit der Best Actress. Best Actor in a Leading Role. Tommy, wer haben wir da
Ja, wir
gehabt?
haben hier nominiert den Cillian Murphy in Oppenheimer, Bradley Cooper in Maestro, den Colman Domingo in Rustin, Paul Giamatti in The Holdovers und Jeffrey Wright in American Fiction. Und gewonnen hat hier der Cillian Murphy in Oppenheimer. So.
Jetzt bin
Ja.
ich aber gespannt. Jetzt bin ich gespannt, weil ich weiss, dass du ein Cillian Murphy-Fan bist. Das weiss ich. Jetzt kommst du
Ich
ein
tue
bisschen
jetzt hier,
bredouille mit deiner Oppenheimer-Kritik,
ja,
gell?
das muss ich
Ja.
wirklich sagen, weil du weißt es, genau, du hast mich. Du
Ja.
hast mich eigentlich jetzt.
Ja,
Der
das
Cillian
ist schon
Murphy
jetzt.
finde ich in wirklich sehr, sehr vielen Rollen performt er wirklich unglaublich gut. Und bei Oppenheimer habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, es hat zu wenig Dramatik drin gehabt mit dem Cillian. Er hat das gut gespielt. Und die Rolle, aber das Drehbuch hat für mich fast zu wenig gezeigt von seiner Qualität. Ich bin ein bisschen provokativ, ich weiss es hier. Weil ich sage jetzt mal, in einer Serie wie Peaky Blinders, so ich finde die Serie übrigens ja der Knaller. Und dort finde ich auch der Cillian Murphy der Knaller, weil er dort wirklich sehr viele Facetten von sich kann zeigen. Also, tragisch, brutal, emotional, ganz, ganz viel. Das ist einfach halt ihm so ein bisschen gegeben, der, halt, in dieser Rolle im Skript. Und hier bei Oppenheimer, als Oppenheimer, es hat Sequenzen, es hat Momente, wo ich sehe, wo er die Zerrissenheit, wo er da spielt und die Gewissensbisse, die ein bisschen aufkommen. Aber für mich, so ein bisschen wie zu wenig von dem. Und da sind wir bei dem Skript, wo ich finde, aber es kollidiert, wie man ihm den Oscar als Person, das ist jetzt eben wieder die Konfusion, die ich hier habe, als Person man ihm es gönnen, weil ich ihn als Gesamtschauspieler so gut finde. Er hat auch schon viel BAFTAs gewonnen und so. Oscar ist ja hier auch wieder zuerst. Das heisst, als Schauspieler hat er es wirklich verdient, aber in dieser Rolle. Klar, jetzt könnte man hier sagen, eben bei der Konkurrenz, oder? Man hat hier den Bradley Cooper im Maestro einen Auszug gesehen, oder den Film nicht ganz gesehen. Die Frage ist auch vor Konkurrenz, oder? Hier.
Ja, der kommende Domingo im
Ja.
Rustin, Netflix-Produktion, aber auch ein guter Darsteller, afroamerikanischer Darsteller, Paul Giamatti, altbekannter Darsteller für The Holdovers. The Holdovers, den ich nicht gesehen habe, aber der Moski schon relativ viel darüber gesagt hat, oder Jeffrey Wright in American Fiction. Das sind alles eigentlich gestandene Leute. Der, wo man vielleicht in der Mainstream-Wahrnehmung am wenigsten kennt, ist auch hier der Coleman Domingo. Aber am Ende vom Tag muss ich sagen, ist jetzt der Actor in a leading role nicht ganz falsch vergeben bei diesen Nominierten. Hast du das Gefühl, es sei ein grosser Abwesender da?
Nein, bei den Männern ist es, glaube ich, das Jahr, also in diesem Jahr, ein bisschen schwierig gewesen, glaube ich. Es ist halt immer schwierig gewesen. Aber gerade ein Phoenix, der mich als Napoleon, und es ist einfach eine Riesentäuschung, man kann es nicht anders sagen. Der Napoleon-Film für einen Phoenix, für einen Joaquin, ich schätze den Schauspieler. Und er hat dort so underperformed. Er hat dort nichts von zeigen. Es ist wirklich schlechtes Drehbuch. Man kann es nicht anders sagen. Und da sieht man wieder mal, dass talentierte Schauspieler hier Abwesende sind, oder? Weil es so zum Teil unpassende Rollen oder eben nicht gute Drehbücher waren, wo solche Leute drinnen performt haben. Und das erklärt hier, glaube ich, auch ein bisschen die Auflistung. Ich soll nicht die anderen schmälern, aber das tut eben die guten Leute hier raussiebeln, die man eigentlich auch noch hatte in Hollywood. Das erklärt es hier ein bisschen, denke ich. Und noch ein faszinierender Fun-Fact habe ich gefunden, wenn ich das richtig habe gehört, hat der Cillian Murphy nämlich das Drehbuch vorher, bevor das Troll hat angenommen, von Oppenheimer nicht kennt. Er hat gewusst, wann er spielt. Aber er hat eigentlich das Drehbuch nicht kennt. Also hat er dort so einen kleinen Blind Trust auch zum Nolan wahrscheinlich. Weil, ich meine, der Nolan hat ihn ja hier, wie man jetzt durch den Oscar-Gewinn sieht, können auf das Treppchen aufbringen. Und ich glaube, sie haben ja ein gutes Verhältnis. Also, weil ja in so vielen Nolan.
Unter erst irisch Oscar in einer Actor in einer leading role, so viel ich gehört und gelesen habe.
Ja, oh ja, stimmt. Als Irishman ist er der da
Ja,
der
genau.
Erste, der das hat können abräumen. Und ja, er hat auch hingewiesen, der in der Speech, die ist jetzt nicht mega emotional gewesen, hat mich gedacht, was er ja hatte, vielleicht noch dazu. Aber er hat ja dort auch wieder für alle Friedensschaffenden von der Welt und so, habe ich sympathisch gefunden als Mini-Statement. Aber er ist jetzt nicht unglaublich verblüfft gewesen, hat es mir gedacht. Also er hat das sehr zittert und
Nicht
nicht
mit
mega
irgendeiner
emotional.
speziellen Emotion, aber auch nicht jetzt irgendwie
Nein.
gelangweilt oder so.
Nein, einfach State of the Art hat er das angenommen und ehrlich gesagt hat man wahrscheinlich in vielen Sachen damit gerechnet. Ich sage es ein bisschen provokativ, aber mit dem hat man, glaube ich, können rechnen, dass er das überkommt. Hat mir jetzt gedacht, ja. Aber eben, es schmälert ihn als Schauspieler wirklich nicht hier mein Statement. Ich finde, Cillian Murphy ist begnadet. In dieser Rolle hätte er nicht alles können zeigen, so wollte ich es formulieren.
Ja, dann gehen wir doch zu
Jo.
der letzten Schauspielerinnen-Schauspieler-Kategorie. Actress in a Leading Role, die beste weibliche Hauptdarstellerin. Da sind nominiert sind Emma Stone für Poor Things, Annette Bening für Niad, Lily Gladstone für Killers of the Flower Moon, im Vorfeld so ein bisschen als Favoritin gehandelt worden. Sandra Hüller, Anatomy of a Fall und Carey Mulligan in Maestro. Ja, gewonnen hat Emma Stone für Poor Things. Tommy, deine Eindrücke?
Ja, das sind ja so Buchmacher in Hollywood auch unterwegs, oder? Und die haben ja gefunden, dass die Lily Gladstone dort in der Führung zu rollen ist. Und viele haben gedacht, eben auch gerade wieder wegen dem Progressiven, es ist ja Native American, dass man das für Lily Gladstone gibt, die übrigens ja wirklich gut hat gespielt, die Killer of the Flower Moon. Jetzt hat man das der Emma Stone gegeben. Und ich kann damit leben, weil ich mir das auch Emma Stone gönnen, weil sie hat extremes Talent. Das muss man hier sagen. Sie ist für mich, das habe ich glaube auch als Statement rausgehauen, von Leinen gelassen worden. Hat mich gedacht, wirklich, weißt du, auch schauspielerisch, dass sie so theatralisch und das Performen von dieser Bella Baxter, das hat mir sehr gefallen halt.
Mir auch, ja.
Das und eben auch halt Feminismus, der ist auch umstritten. Selbst bei Poor Things hat man da Stimmen im Internet gehört, die nicht alles unterschreiben und so, aber ich singe. Doch, und dort jetzt bezüglich der Emotionen. He. Also, ja. Emma Stone hat ja jetzt da den zweiten Oscar abgeräumt und aber sie war dort mega aufgelöst gewesen. Irgendwie hat sie ein kaputtes Kostüm gehabt wegen Ken, also wegen Ryan, hat sie noch ein bisschen performt. Nein, es ist die Tränen, ich sage jetzt mal, sie kann gut Schauspieler, aber das ist so emotional authentisch gewesen. Also die hat auch wirklich, sie hat das ja auch erwähnt, sie hat dort Lily Gladstone erwähnt und gesagt, hey, ich möchte dir das genau gleich gönnen, also so stellvertretend und so. Also ich glaube, das hat sie auch nicht nur so gesagt, ich glaube, sie versteht schon auch das Connecten zwischen Frauen, Schauspielerinnen, also weißt du, dass sie auch sagt, hey, so ein bisschen stellvertretend, einerseits für sich gerührt, aber andererseits auch für andere. Ja, ich finde es verdient, das ist okay.
Sehr so wie du, ja. Ja. Absolut.
Und
wie gesagt, ich hat Emma Stone grossartig von ihrer Rolle. Sie hat hat das so gut ausgefüllt. Ich habe den Film sehr, sehr grossartig gefunden. Für mich hier eine verdiente Gewinnerin. Ich hätte es Sandra Hüller mögen gönnen, aber ganz ehrlich, eher für die Rolle in Zone of Interest wie in der
für
die Rolle in Anatomie von Fall. Sie ist eigentlich hier für einen falschen Film nominiert. Das ist ja so ein bisschen Kritik.
Du hast eine Korrektur, die ich gerade empfangen kann. Das stimmt, weil wir haben hier ja über gut geschriebene Supporting-Rolle von Frauen. Sie hat ja bei Zone of Interest von dem Offizier, von dem SS-Offizier, die Frau gespielt, oder? Von dem Höss, oder? Und du sagst es. Sandra Hüller ist dort in Nebenrolle nicht mal nominiert gewesen und die hat das Zone of Interest ja blockierend gut gemacht. Das stimmt,
vor allem
das
ist eine
Korrektur.
Ich finde, das ist vor allem eine Hauptrolle, das ist gar keine Nebenrolle.
Ja. Ah.
Ist nicht...
Ist noch schwierig, glaube
ich. Ja, vielleicht tue ich im Unrecht. Ist natürlich klar, bei Anatomy of Fall hat sie ganz eine klassische Hauptrolle. Aber für mich hätte ich das durchaus auch eine Hauptrolle-Schauspiel ausgefüllt in Anatomy of Fall, in so. Zone of Interest. Aber das musst du beurteilen.
Nein.
Du bist
also,
ja da grosser Verfechter von diesem Film.
Also, schlussendlich können wir ja wirklich sagen, egal ob es jetzt welcher Film auch immer, Sandra Hüller ist wirklich eine sehr, sehr begnadete Schauspielerin.
Und die wird ihren Weg machen, auch in Hollywood. Ja. Die wird, glaube ich, fest dran. Die wird noch grosse Rollen spielen, weitere. Und vielleicht hat das goldige Männchen nochmal abräumen. Mit dem rechne ich eigentlich. Weil das Talent ist unglaublich. Das muss man schon sagen. Muss man so sagen. Also da hat wirklich hat Deutschland wieder mal eine grossartige Schauspielerin rausgebracht, international.
Sie hat aber auch zu, glaube ich, einem Statement mal noch abgegeben, dass er nicht nur immer wohl war. Also vor allem auch gerade eben bei dieser Rolle bei Son of Interest, es war eine schwierige Rolle gewesen. Und sich dort so zu äußern in diese Rollen und weil sie so authentisch und tief spielt, ist sicher auch unangenehm. Aber das zeichnet aber gerade sie, glaube ich, recht aus, dass sie eben das kann. Unangenehme Rollen annehmen und so unglaublich gut spielt zudem. Also Respekt. Hier, ich würde jetzt den Respekt Oscar ihr verleihen für ihre Leistung.
Ja, den gibt es zwar
Nee,
nicht, aber wir
den
tun
gibt's nicht.
ihren Tag gleich verleihen, genau.
Voilà, das ist so
Ja.
stellvertretend hier.
Ja, das
Gut.
stimmt. Wir
Jetzt
haben ja noch,
switchen
wir
wir.
haben noch das Kirschli auf
Hä?
der Torte. Soll ich schon mal aufstehen? Warte, du schnell aufstehen und
Oh,
klatschen.
Achtung!
Nein.
Achtung!
Spass
Standing
beiseite.
Ovations hier im
Standing
Filmfenster.
Ovations für völlig progressiv in der Kategorie Best Visual Effects. Da haben wir uns nämlich bis zum Schluss
Aber
aufgehalten. Das ist ja
jetzt glaube ich, müssen wir
eigentlich
zuerst. Ja.
normalerweise eine Kategorie, die ein bisschen weiter hinten ist, aber die
Ja.
läuft jetzt völlig zu Unrecht unter dem Radar, weil die sagt mehr über Hollywood aus, als Hollywood denkt.
Haar
Das ist mein
genau, haar
Statement
genau.
dazu.
Jetzt kommen wir zu den Nominationen und dann kommen wir zu dem Kirschi, den wir meinen. Wir haben hier als Nominationen Godzilla Minus One. Wir haben hier The Creator, Guardians of the Galaxy Volume 3, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 und für Napoleon. Okay, wir sind hier bei den visuellen Effekten, oder? Das heisst. Das hat der Film abgeräumt, oder? Wir zwei, oder? Wir spüren das ja jetzt hier.
Wir schwören, also ich habe mich
Also.
wirklich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe mich gefreut für total progressiv, für ein geschlechtsloses Monster, das hier hat können abräumen. Das muss man einfach so plakativ so sagen. Und
Ja, und vor allem in dem Sinn, dass wir uns hier rausposaunen. Godzilla hat das Ding gerockt. Die Leute, die das
Godzilla hat
animiert haben,
gewonnen, ja.
Godzilla hat es flach gemacht. Sie hat all die Visual Studios von Hollywood mit ihren Big Budgets hier platt gewalzt, kann man eigentlich fast ein bisschen progressiv sagen. Da ist einiges drüber und die Leute, die japanischen Animatoren, die das gemacht haben, haben mit einem so einem geringen Budget einen so einen guten Film hergebracht. Hat gewisse Momente, wo er ja nicht nur stechen, aber er hat Millionen, Multimillionen-Budgets geschlagen, die 10-mal höher waren, praktisch. Und
Ja, absolut. Also,
das
das
ist der
darf man, also
Wahnsinn.
das ist eine Aussage, die noch mehr Sprengkraft hat, als man jetzt denkt. Auch wenn jetzt vielleicht die jetzt zulassen, denken, jetzt spinnen sie komplett an die zwei vom Filmfenster. Aber das hat so eine Sprengkraft, oder? Mit Ausnahme vom Creator sind das alles Filme, die weit über 200 Millionen Dollar gekostet haben. Der Creator hat mit seiner speziellen Guerilla-Art, das haben wir hier ausgeführt im
Ja.
Filmfenster, wie der Film zustande gekommen ist, zwischen 80 und 90 Millionen gekostet. Und Godzilla Minus One hat sage und schreibe 15 Millionen Dollar gekostet.
Das ist
Mit dem
Wahnsinn.
Marketing sind wir vielleicht bei 20 Millionen Dollar. Der hat auch kein riesen Marketing gehabt. Und der Film ist wirklich gut. Und wir haben es hier gesagt, geht den Film schauen. Es ist einer der besten Monsterfilme seit über einer Dekade. Und das ist ein Schlag ins Gesicht von diesen Multimillion-Dollar-Productions in Hollywood. Und das ist ja ein amerikanischer Preis. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Da schwingt ja eine gewisse Amerikanität auch immer mit. Und das ist deshalb für einen Film, der eine rein japanische Produktion ist, umso wertvoller.
Vor allem, es macht jetzt, oder, weißt, das Gesamte, die Ironie liegt ja drinnen, dass die Japaner früher mangels Computer und Budget die popeligen Kostüme haben bei Godzilla, wo wir uns zurück mögen erinnern an die 70er-Jahr-Sachen und auch noch ein bisschen weiter gesponnen. Das ja auch Billo hat gewürzt gehabt und hier haben sie Hollywood bewiesen, dass sie können Animationen kreieren können, eben wie du es sagst, mit einem Budget und einer Qualität, das aus zusammen. Wo unglaublich hoch ist. Und dort ist jetzt
Absolut.
wirklich die Adressierung an Hollywood: Hey, Kollegen, was kann man hier rausholen? Oder?
Ja.
Das ist eine Aufforderung. Ich verstehe das hier, Oscar, als Aufforderung an die grossen Studios, nicht nur an die Animateure, weil die sind ja die, manchmal auch ein bisschen die Plagten. Man muss
Ja,
sie ja
sicher,
richtig
ja.
stellen. Oder das heisst, du hast zwar grosse Budget, aber du tust auch sehr viel Druck erzeugen. Auf die Visual Effects, oder? Und die Leute, die das müssen umsetzen. Und das muss Hollywood, glaube ich, überdenken. Wie gehen wir mit dem Budget produktiv um?
Ja.
Das ist so die Message, die ich hier rauslese.
Nein, es ist wirklich, ich will es nicht überbewerten, aber man muss sich das mal überlegen, dass ein Film mit 15 Millionen Dollar, wo bei weitem seine Produktionskosten wieder eingespielt hat, wo ja gehypt worden ist durch die guten Reviews der Leute im Internet und zum Glück ein grosses Publikum den doch noch anziehen konnte. Und der als Monsterfilm, als Visualfilm so kann überzeugen, auch inhaltlich übrigens, nicht nur mit den Effekten. Und das ist mehr als verdient. Und ja, ich kann es immer wieder sagen, geht den Film schauen, schaut nicht, wenn er für das Heimkino freigeschaltet wird, wenn er ihn nicht hätte können im Kino schauen können. Er funktioniert aber auf der grossen Leinwand grossartig. Und es ist wirklich jetzt an Hollywood zu checken, dass man nicht für solche Blockbuster-Filme Geld verbrennen, sondern dass man einfach wieder mal merkt, ja, vielleicht sollte der Ansatz einfach mehr auf der Qualität als auf der Quantität sein, oder? Das ist ein riesiges Thema, oder? Und wenn ich bedenke, ja, man kann mit wenig Geld eben doch mehr ausholen, als man manchmal denkt. Und darum völlig verdient, und ich finde es wirklich super, ob es ein Statement ist oder nicht, ich finde nicht. Es ist für mich auch qualitativ verdient und ich muss den japanischen Produzentinnen und Produzenten wirklich gönnen. Und ich hoffe, dass das vielleicht einen Lerneffekt hat. Vielleicht auch nicht, aber ich hoffe es. Ja,
ja.
Also ich kann es nochmal hoffen. Mit dir,
wie wir schon hier merken, oder wir haben uns das Kirsch gesetzt, weil wir schwingen beide, weil wir halt nach frei nach dem Spruch, nicht, dass wir hier Inhalte unterschlagen, aber das Auge ist mit und Hollywood ist gefordert, weil wir beide auch im Science Fiction sicher sehr da sind und in Fantasy einen Qualitätsboost hier wieder zu bringen.
Absolut.
In gewissen Momenten haben wir das erlebt, dass es jetzt besser ist in gewissen Filmen und in gewissen Filmen so gar nicht. Also in gewissen Sachen merkt man auch, man kommt dann noch das Jahr, das ja. eine oder andere, wo uns auch das Augenwasser ein bisschen wird reindrücken, wo man sagt, das haben wir auch schon besser gesehen. Noch so ein
das
bisschen
als schon...
Foreshadowing.
Das haben wir auch schon besser gesehen, so könnte man so sagen. Ja. Nein, also gratuliere hier auch nochmal ja. Godzilla Minus One. Ich nehme ja mal nicht an, dass er den Oscar persönlich hat, entgegengenommen.
Weiss ich, ein bisschen viele Figuren auf
der Bühne gemacht, habe ich noch gesehen. Dann wäre das Theater auch eingestürzt, aber Spass beiseite.
Voilà.
Nein, ich glaube, das war doch unser Kirsch auf der Torte. Die Oscars sind vorbei, 2024. Was haben wir noch etwas unterschlagen?
Sag ich glaube, vielleicht das Schlussfazit, das wir aus dem rausziehen. Mhm. Ich habe jetzt da noch ein bisschen geschaut, wie viele Oscars da wo vergessen wurden. Oder wir haben ja den Oppenheimer, wo wir doch einigermaßen viel haben erwähnt, hat ja 13 Nominationen gehabt und 7 abgeräumt. Also 7 Oscars ist gerade genug für einen Oppenheimer. Ich sage es jetzt ein bisschen provokativ. Wo Poor Things ist nominiert gewesen für 11 und hat einfach nur 4 können heimtragen. Hat die jetzt schon fast ein bisschen mehr erwartet. Aber wie gesagt, das sind alles persönliche Meinungen bei uns im Filmfenster. Du hast schon erwähnt, Barbie, wo jetzt da einfach eigentlich für es ist 8-mal nominiert gewesen, das Barbie, und das Barbie hat einfach nur einen heimgenommen.
Ja, und da haben wir jetzt, glaube ich, auch gesagt, dass wir das in einzelnen Kategorien durchaus auch anders sehen können. Also,
ja, voilà. Genau, das ist so ein bisschen mein Resümee. Ich glaube, die Oscars waren für mich gut gesehen. Es hat viel auch ein bisschen gefüllt, vielleicht auch ein bisschen mit Luft nach oben, wo man sicher auch ein bisschen, wie du sagst, noch ein mehr Schank und Witz vielleicht in der nächsten Ausgabe könnte erwarten, aber insgesamt stimmig und was ich festhalten will, ist, ich finde, die Qualität hat hier nicht in allen, aber es hat wirklich wieder gutes Zeug drunter gehabt.
Absolut. Ja. Ich kann auf dein Fazit eigentlich nur einschwingen. Ich finde die Qualität von der diesjährigen 98. Oscars eigentlich im Durchschnitt hoch. Ich gehe mit dir mit. Oppenheimer für mich 2-3 Mal ein bisschen zu Unrecht oben ausgeschwungen. Das könnte man, dürfte man auch anders sehen. Aber am Ende des Tages, insbesondere auch bei den Schauspielerinnen und Schauspielerkategorien, hat es durchaus auch Highlights drunter gehabt für mich. Und ja, dann können wir uns eigentlich auf das nächste Oscar-Jahr freuen, würde ich doch sagen.
Genau. Also, wir schwenken raus. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal im Filmfenster.
Ich kann genau das Gleiche sagen, auch von meiner Seite. Alles Gute und bis zum nächsten Mal im Filmfenster. Tschüss zusammen.